TKKG, woo! TKKG, woo! Thorsten kriegt keine Grillwurst mit einer neuen Note. Und Andi die Pfote, ja, das sind wir, die zwei tollen Vier.
Andi und Thorsten kamen gerade vom Gästeparkplatz in Magdeburg, als sie eine ungeheuerliche Entdeckung machten.
Du Andi!
Ja, Thorsten?
Halt mal an!
Was ist denn?
Sollte da nicht dein Wurststand sein?
Dass du auch immer so verfressen bist, Thörstchen.
Wenn ich keine Wurst bekomme, dann leidet mein Denkvermögen.
Aber du hast recht, hier gibt es keine Wurst.
Wie sollen wir uns jetzt stärken? Da war bestimmt die Wurstmafia am Start.
Oder Rocker.
Ein Spiel ohne Wurst macht mich jedenfalls traurig.
Genau wie das 2:4, das wir hier gleich sehen werden. Da wird die Saison unversöhnlich enden.
Kommissar Glöckner ist bestimmt schon unterwegs, um alle Verantwortlichen dingfest zu machen, nachdem du sie mit deinem Judo kaltgestellt hast.
Ins Kittchen mit den Wurstdieben.
Yeah!
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 83. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als Tarzan genannt.
Andi, ja, den Gag wollte ich eigentlich auch gerade machen, dass mein zweiter Vorname Tarzan ist. Dann bin ich ab jetzt Karl. Karl der Computer.
Karl der Computer. Sehr gut.
Hallo Leute, wir begrüßen euch im, da haben TKKG ein Hauptquartier, so wie die drei Fragezeichen.
Das Internat.
Oh ja, im Internat. Wir begrüßen euch aus unserer Bude, aus unserer Pennbude. Die Bude in der Penne. Das Internat ist doch die Penne, glaube ich. Ne? Naja, auf jeden Fall.
Die Schule ist die Penne.
Ja, genau. Also herzlich willkommen in unserem Jugendzimmer im Internat. Wir haben uns hier ganz kuschelig eingemuckelt für euch und wollen euch mal erzählen, was da so am letzten Wochenende passiert ist.
Ihr hört uns hoffentlich über eure Kassettenrekorder gerade zum Einschlafen. Wir wissen ja, dass viele uns zum Einschlafen hören. Da hört ihr unsere neueste Gebrabbelfolge, Wer raubte die Millionenwurst? Aber das war nicht der einzige Titel, der zur Debatte stand. Andi, hast du sie vor dir? Da können wir mal abwechselnd einen vorlesen.
Oh ja,
die
gerne.
Leute, mal gucken, ob die Leute nach dem 5. Wurstwitz denken, ja, ist jetzt auch gar nicht mehr so lustig, Leute. Aber wir ziehen das jetzt mal durch. Also wir müssen nicht jeden kommentieren, außer es fällt uns was ein. Ich fange mal an. Alternativ wäre auch möglich gewesen, die Jagd nach den Millionenwürsten.
Fand ich ganz gut, tatsächlich. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte die leere Wurst im Moor.
Das Phantom auf der Feuerwurst.
Angst in Block 9a.
Rätsel um die alte Wurst.
Ja, das klingt ein bisschen verfänglich.
Es wird schlimmer.
Auf der Spur der Wurstjäger.
Abenteuer im Wurstlager.
Die Falschmetzger vom Günzerweg.
Oder hieß der Günsterweg in Magdeburg?
Ich weiß keine Ahnung, wie das Ding hieß. Ja.
Auch hier schön, nachts, wenn die Feuerwurst kommt.
Ja, das hatte ich schon häufiger, wenn ich mal zu scharf gegessen habe. Dann kommt noch die Feuerwurst. Die Bettelwürste aus Atlantis.
Würste in Bad Finkenstein.
Und, ich meine, für dich vielleicht gar nicht so schlecht, die Doppelwurst.
Ja, gibt's bei uns bei der Veganen im Stadion. Wurstjagd in Lerchenbach.
Der Schatz in der Wursthöhle.
Der ist schwierig. Da sollte man nicht so sehr drüber nachdenken. Ja. Das Geheimnis der chinesischen Wurst.
Die Rache des Wurstlegers.
Kampf der Würste.
Gefährliche Würste.
Das Wurstdrama.
Oh, jetzt kommt ein schöner Banditen im Wursthotel.
Verrat im Wursttal.
Wurstdiebe kennen keine Gnade.
Der war auch in der näheren Auswahl. Ja. Und schon die nächsten. Wurstdiebe im Teufelsmoor. Das scheint mir ein Zweiteiler.
Die weiße Schmugglerwurst. Das klingt irgendwie ungesund.
Ja, die Wurstparty. Und jetzt kommt Sausageparty. Ja. Ja. Und jetzt kommt der Kamei-Titel zum Abschluss. Finde ich auch gut.
Heiße Wurst im Silbersee.
Also vielleicht schreibt ihr uns, welcher der bessere Folgentitel gewesen wäre. Für uns ist es jetzt, Wer raubte die Millionenwurst geworden. Ja, legen wir mal los mit einer Frage.
Ja, eben hätte ich es noch gewusst, jetzt weiß ich es nicht mehr. Thorsten, überrasch mich, was trinkst du heute?
Ja, kannst du es erkennen?
Mogu. Ich kann es lesen, es sieht irgendwie, es hat so eine trüb pfirsichfarbene Anmutung.
Nicht nur das, kannst du es erkennen?
Ah, sind da Bubbles drin?
Ist das da so ein sind Bubble-Tee? Stückchen drin.
Ah, oh, Stückchen, das, was du am liebsten magst in deinen Getränken.
Ja, das stimmt. Ich muss auch tatsächlich mehr Licht machen, um das hier lesen zu können. Strawberry Flavored Drink with Nata de Coco.
Ah, Kokosnuss ist ja schwierig, ne? Ist ja.
Bin ich auch nicht so, aber ich weiß jetzt auch, boah, es ist mal wieder so klein gedruckt. Es kommt von irgendwo auf der Welt. So viel sei an dieser Stelle gesagt.
Es ist ein weltlicher Drink. Es ist
ein weltlicher Drink. Erdbeergeschmack auch immer schwierig bei solchen Drinks.
Ja, Erdbeergeschmack ist ja auch ganz, das kann was ja auch ganz schnell sowas.
Guck dir das mal an.
Okay, komisch.
Hängt an seidenen Farben.
Kann ja auch Farbe. Ganz schnell, so wie Erdbeeren aus dem Glas. Hast du schon mal Erdbeeren aus dem Glas gegessen?
Nein.
Ja, das aber ist
am Wochenende erst wieder frische Erdbeeren gegessen. Ja, das ist ja Saison, ne?
Toll, 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 toll.
So, und jetzt probiere ich mal. Die Öffnung ist gar nicht so groß, als dass die Stückchen da rauskommen könnten. Mal sehen. Doch, sie können. So ein Erdbeerstückchen. Es ist weird, also sehr erdbeerig. Und die Stückchen. Na, das sind keine echten Erdbeeren, glaube ich, aber sie schmecken schon, als hätte man ein Stück Frucht im Mund. Aber wie soll man, guck mal, guck dir das hier an, wie soll man das denn trinken mit dem Stückchen?
Das sieht aber wirklich, ich sag mal, da war ja unser Aloe Vera Drink quasi, das war ja nur so ein leichtes Fruchtfleisch im Gegensatz zu diesem.
Nee, das sind richtige Humpen.
Ist ja ganze Frucht.
Das bräuchte aber so eine Punika-Öffnung, damit man das vernünftig verköstigen kann. Darum.
Melone, Ananas, ganze Fruchtjoghurt.
Hm. Wenn ich die Folge überschmatze, dann wissen wir, woran das liegt. Ist doch mal wieder alles so klein gedruckt, dass ich das kaum lesen kann. Doch, doch, ich lese hier was. Es ist auf jeden Fall zweistellig, irgendwie 12 Gramm Zucker oder so. Ja, also, ist mehr ein Abenteuer als ein vernünftiger Drink. Das muss man einfach sagen. Ich würde es jetzt eher nicht empfehlen. So viel dazu. Oder hast du noch einen Fun-Fact dazu herausgefunden? Nee.
Was sind das für Stückchen in Mogu Mogu? Mogu Mogu Nata de Coco ist ein exotischer Fruchtsaft aus Thailand, der kleine Kokosstückchen enthält.
Ach, das ist tatsächlich Kokos.
Diese sorgen neben dem intensiven Fruchtgeschmack für ein unwiderstehliches Kauerlebnis, Thorsten.
Ja, das Kauerlebnis kann ich bestätigen. Und die sind natürlich sehr aufgeweicht, weil sie wochenlang hier in Flüssigkeit getunkt sind. Weshalb sie natürlich auch den Fruchtgeschmack, den falschen, der Erdbeeren angenommen haben. Ja, es ist interessant. So viel möchte ich dazu sagen. Ich finde es jetzt nicht total ekelhaft oder so, aber ich würde es mir jetzt, also wenn ich jetzt sehr durstig bin, ist das auf jeden Fall nicht der richtige Drink.
Das ist was für Genuss, Thorsten, das ist was für ein Genuss. Ich mache mir jetzt hier meine Dose Pfanne Iced Tea Sparkling Zero Zitrone auf.
Das haben wir ja noch nie erlebt.
Nee, ne? Das ist ja unglaublich.
Das ist vielleicht gleich noch eine Cola Zero, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja nicht, ist ja verrückt.
Ja.
Ich habe sogar noch eine, die ich gleich trinke, aber die ist hier nicht zum Test, weil die habe ich schon tausendmal getrunken. Das ist einfach eine Coca-Cola Limette.
Ah ja, lecker.
Ja.
Mag ich auch gerne.
So, Anni.
Ja.
Ich mag gerne Widmungen.
Dann will ich doch gerne etwas widmen einem Spieler mit der Nummer 29. Er ist ungefähr in unserem Alter.
Oh Gott.
Roundabout.
Der arme Mann.
Ja, ja, ist ein slightly jünger. Er hat mal für Deutschlands U21-Nationalmannschaft gespielt.
Ach, wer nicht?
Und auch tatsächlich zeigt es hier an, in der Saison 2007, 2008 ein Nationalmannschaftsspiel. Ein einziges.
In der A-Nationalmannschaft.
Ja.
Und bei Fortuna.
Ja, er hat in seine Karriere begonnen bei der Hertha im Jahre 2002. Mhm. Ist über 2006 nach Wolfsburg gewechselt.
Mhm.
Dann hat er dort einige Jahre gespielt und hat dann bei Eintracht Frankfurt reüssiert, bevor er im Jahr 2015, 2016 zur Fortuna gewechselt ist. Er hat in seinem ersten Jahr, was er bei uns gespielt hat, die Nummer 29 getragen.
Mhm.
Und im zweiten Jahr dann die Nummer 39. Und nach uns hat er keine weitere Station. Er hat dann also mit 35, 36 bei uns seine Karriere beendet.
Er kam aus Frankfurt zu uns, sagst du?
Ja, genau, das ist korrekt.
Also da habe ich aus näherer Vergangenheit, aber der ist es auf gar keinen Fall, da passt die Vita nicht, Eamon Barcock nur
Erinnerung.
Wer kam denn noch aus Frankfurt zu uns?
Tja.
Wann kam er zu uns?
2015.
Okay, also
34 Zweitligaspiele für uns gemacht.
Also nur eine Saison. Also aber auf 2 Jahre verteilt quasi die Summe.
Genau.
Okay, er hat den Aufstieg nicht mehr miterlebt, zurück in die erste Liga. Ah, das sind auch so düstere Jahre, ne? Da sind auch schon...
Ja, viele, ich kann dir die Position noch...
Ja, sag mal die Position.
Er ist ein Innenverteidiger.
Der in Frankfurt war und ein Länderspiel für Deutschland hat. Ah, jetzt weiß ich's. Der auch ein sehr wichtiges Tor geköpft hat beim 3:2 in Nürnberg am letzten Spieltag einer Saison, oder war es der vorletzte?
Er ist auch, glaube ich, mal deutscher Meister geworden.
Ja, mit Wolfsburg muss Korrekt. Das ja dann gewesen sein. Alexander Mattlung.
Das ist vollkommen richtig. Alexander Mattlung aus Braunschweig, in Braunschweig geboren.
Es tut mir leid.
Ja, ist schade für ihn, genau. Aber er hat bestimmt jetzt einen schöneren Wohnort.
Alexander, wo immer du uns auch hörst, wir hoffen, es geht dir gut.
Ja, genau. 1.7.2017 Karriereende bei Fortuna Düsseldorf.
Ja, nee, stimmt, ist korrekt. Ja, ach so, vielleicht noch ein bisschen sportlich was für ihn. Ja, er war, sage ich mal, im Herbst seiner Karriere überraschend kopfballstark bei einer Größe von 1,97 oder so.
Ja, auf jeden Fall sehr groß. Ja.
Sehr groß. Eher Typ hüftsteif und langsam, aber natürlich routiniert.
Er hat aber keine Tore für uns geschossen.
Doch, ich bin ziemlich sicher, dass er beim 3:2 in Nürnberg ein Tor gemacht hat.
Nee, er hat weder in den 3 Pokaleinsätzen noch in den 34 Bundesligaspielen, wenn man den Daten bei Transfermarkt...
Zweite Liga, ne?
Zweite Liga-Spielen, wenn man den Daten bei Transfermarkt glauben mag.
Guck mal auf dieses 3:2 in Nürnberg. Das ist das Spiel, was ich im Auge habe.
Okay. Da hat er nämlich 2 Tore vorbereitet, aber keine geschossen.
Ach, vielleicht hat er vorbereitet? Da war dann auch noch so jemand wie Jerome Kiesewetter. Ich weiß jetzt nicht, warum ich an den nennen denken muss. Aber
ja, stimmt.
Da hat er 2 vorbereitet in Nürnberg, aber nicht selber gemacht.
Er hat insgesamt 2 Tore in seinen 34 Spielen vorbereitet. Also er war jetzt kein Scorer-Spezialist.
Ja, was sagst du, was ist denn jetzt mit
dem
Spiel?
Warte, die Tore lass mich doch mal gucken. Das muss dann 16-17 gewesen sein, ne? Da, 3:2, da haben wir das Spiel. Jerome Kiesewetter schießt ein Tor, Ruben Hennings schießt ein Tor und Abdel Hamid Sabiri hat ein Eigentor. Vielleicht köpft ihn Mattlung an. Und dann,
also ich bin mir jetzt sogar ziemlich sicher, dass es eigentlich Mattlungs Tor war. Ja, so ist es nämlich. Es ist Mattlung, der per Kopf sticht. Der Ball wird allerdings kurz vor der Linie noch von Sabiris linken Knie entscheidend wie unhaltbar abgefälscht. Ja, aber das war Mattlungs Tor. Das war ein Tor von ihm.
Also das ist, wir schreiben es ihm jetzt nachträglich gut.
Ja, richtig. Also ich würde jetzt auch sagen, da sind wir sicherlich ein bisschen kompetenter als die DFL. Also das nehmen wir uns jetzt einfach mal an dieser Stelle heraus. Ja.
Ja.
So viel zu Alexander Mattlung. Und dann kommen wir zu dem ersten Luftballon, den wir heute platzen lassen. Nämlich...
Steilpässe.
Haben wir keine?
Nö.
So, alles klar.
Nächste Rubrik.
Das waren
Steilpässe.
Ja, danke. Wenn ihr uns mal einen schicken wollt, jetzt in der Sommerpause ist ja viel Zeit zum Verfassen von Nachrichten, Briefen. Briefe nehmen wir auch. Allerdings müssten wir dafür unsere Adressen angeben. Das ist vielleicht keine so gute Idee.
Ja, ich gebe mir mal kurz. Ich denke, da sollten wir deine angeben, Thorsten. Mhm. Thorsten Düsseldorf. Das kommt an.
Versucht uns gerne auch über die Sommerpause zu kontaktieren. Auf sämtlichen Social-Media-Plattformen, selbst auf denen, die noch nicht erfunden sind, haben wir schon einen Account. Das haben wir so geregelt.
Und hast du auch auf Truth Social den Account jetzt gemacht, ja, ne?
Ja, natürlich. Also gerade auch auf Telegram sind wir natürlich mit unseren Verschwörergruppen sehr ganz weit vorne dabei. Ansonsten YouTube, auf YouTube gibt's relativ viel. Wir haben schöne Livestreams der gesamten Saison, könnt ihr euch angucken, wie wir uns bei EAFC duelliert haben. Da haben wir auch schon einen Plan, was wir da nächstes Jahr machen, das verraten wir aber noch nicht. Und ja, Twitch, da laufen diese Livestreams. Jetzt natürlich erstmal nicht, weil Pause ist. Und viel mehr. Geld könnt ihr uns auch spenden. Solltet ihr vor allem jetzt irgendwie einen Euro-Jackpot gewinnen in der Sommerpause. 1 Million für Gebrabbel. Hey, tut bei 120 dann auch nicht mehr weh.
Ja, also wir würden, eine reicht.
Eine
vielleicht
reicht.
Vielleicht so 10 bis 15 für die Fortuna, den Rest dürft ihr behalten.
Wir sind nicht gierig, eine Million reicht schon. Also bitte, schaut auch mal nach. Vielleicht habt ihr da noch eine rumliegen. Gut, diese Rubrik haben wir also auch gemeistert. Das freut uns sehr.
Kommen wir zu etwas weniger Erfreulichem.
Ja, was noch nicht gemeistert wurde, nämlich das Thema Corona-Hilfen.
Es ist so ätzend.
Es ist wirklich so nervig. Denn letzte Woche lief die Frist ab für den möglichen Einspruch gegen die nicht zugelassene Berufung des an sich ja grundsätzlich für Fortuna, also zugunsten Fortunas ausgegangenen Prozesses. Und kurz vor Ablauf der Frist hat sich die Bezirksverwaltung Düsseldorf entschieden, dass die Angelegenheit tiefere Klärung bedarf und deshalb Einspruch gegen die nicht zugelassene Berufung eingelegt.
Das ist auch irgendwie verrückt, ne? Das, also die sagen, nee, nee, Berufung geht nicht, aber könnt euch ja trotzdem wehren. Das ist also, das muss mir mal ein Jurist erklären. Vielleicht haben wir ja Juristen im.
Bestimmt, ja.
In der Zuhörerschaft.
Auf jeden Fall bedeutet das, dass die ganze Angelegenheit sich auf unbestimmte Zeit verschieben wird. Hätte dieser Einspruch nicht stattgefunden, dann wäre das Urteil jetzt rechtskräftig und die Fortuna hätte nicht nur diese Rückstellung von 1,7 Millionen vielleicht in diesem Transferfenster einsetzen können, sondern man hätte auch womöglich, ich weiß jetzt nicht, ob zeitnah oder nicht, aber ja seinen Anspruch auf die noch ausgebliebenen Corona-Hilfen 2 und 3 ja, in Höhe von 1,3 Millionen geltend machen können. All das ist nun erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir sagen, wird sich nicht positiv auf weder diese Saisonbilanz noch auf dieses Transferfenster auswirken. Man munkelt, das könnte sich sogar bis Ende nächsten Jahres jetzt hinziehen. Ach, du gute Güte. Ja, dieses Geld ist erstmal in weiter Ferne. Ich habe ja mal wirklich absolut laienjuristisch und ich glaube auch nicht, dass es geht, habe ich ja mal so in den Raum gestellt, auf X habe ich das gemacht. Wie ist das eigentlich? Also wir erfahren ja einen unfassbaren Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen NRW-Vereinen, vor allem bei denen das ja nun gar nicht angewendet wird. Mhm. Wir denken da vor allem an Schalke, bei denen wäre es halt auch gleich ein zweistelliger Millionenbetrag. Da gab es ja auch noch Landesbürgschaften und solche Dinge und die sind auch abgestiegen in den Zeitraum, aber auch Paderborn. Da dieser Wettbewerbsnachteil uns ja jetzt entsteht und sollten wir also am Ende recht bekommen, dass das alles unzulässig war, können wir dann nicht eigentlich entsprechend gegenklagen, dass wir sagen, naja, uns ist hier halt auch ein finanzieller Nachteil entstanden, liebe Bezirksverwaltung, das müsst ihr jetzt bitte entschädigen.
Ja, ich glaube, dass, also den Impuls verstehe ich. Ich glaube, das wird halt vermutlich sehr schwer zu beziffern sein, was du da jetzt für einen konkreten Schaden draus erlitten hast. Ich glaube, das wird wahrscheinlich das Hauptproblem sein. Und ich sag mal so, ne? Ich würde auf die 1,7 Millionen Euro verzichten, die haben wir ja eh schon quasi rausgeplant, wenn denn dann Schalke seine 15 Millionen oder wie viel darüber zurückgeben muss und dann brauchen sie nämlich nicht mehr oder 40 oder wie viel, keine Ahnung, wie viel die haben und dann brauchen die Schalker Fans auch gar nicht mehr ausrollen, hier schöne Sommerpause, ihr Versager, dann machen die den Bumser einfach dicht, das wäre am schönsten. Also,
du böser, gehässiger Mann.
Ja, allerdings, schöne Grüße an Daniel.
So. Jetzt lass doch mal die Schalker in
Frieden. Nee, das ist alles.
Also ich nehme lieber die 1,7 Millionen.
Nee, ich nehme lieber
den Untergang Schalkes.
Ach nee,
das ist mir nicht 1,7.
Die Opportunitätskosten sind da vollkommen in Ordnung.
Das schaffen die auch ohne, dass wir da irgendeinen Deal mit dem Teufel eingehen. Kein Deal mit dem Teufel eingegangen, nee, das kann man jetzt so auch nicht sagen. Aber
welche Partei wäre da der Teufel, Thorsten?
Oh ja, ich glaube, die Meinung ist da online gerade sehr eindeutig. Heute gab es, das ist, sagen wir mal, der Vorteil der Tatsache, dass wir berufsbedingt und aufgrund des späten Spieltermins am Wochenende ausnahmsweise unter der Woche aufnehmen, was ja nicht so unsere Art ist, weil wir beide.
Wir sind überraschend tagesaktuell, ja.
Wir sind aber auch tatsächlich unter der Woche sehr beschäftigt, was diese ganze Angelegenheit gar nicht so einfach gerade macht. Aber wir wollen nicht rumjammern, also nicht über unsere Gegebenheiten, sondern eher über die Tatsache, dass André Hoffmann und Marcel Sobotka zuvorderst keinen neuen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf erhalten haben. Noch ein paar andere Spieler auch, dazu kommen wir gleich. André Hoffmann wurde heute als erstes bekannt gegeben mit einem sehr, und wie man es auch von ihm kennt, sehr eloquenten und schönen Statement zu der Angelegenheit. Da kommt ja dann, ich finde, doch sehr stark zwischen den Zeilen bei André Hoffmann und Fortuna raus, dass es doch eine sehr einvernehmliche und, sagen wir mal, harmonische Angelegenheit ist. bei Marcel Sobotka, bei dem es ein bisschen später heute noch ein Statement gegeben hat, da klingt das echt ein bisschen anders raus. Also ich möchte sagen, man hört eine gewisse Verbitterung und aus seiner Perspektive kann ich die auch durchaus nachvollziehen. Ich finde es insofern bemerkenswert, es soll Vereine geben, die sowas möglicherweise dann gar nicht erst veröffentlichen in dieser Form, übrigens auch sein Statement, in dem er ja doch unverhohlen sagt, dass er gerne geblieben wäre und sehr enttäuscht über diese Entscheidung ist. Weil üblicherweise heißt es immer, ja, wir sind dann übereingekommen. Ja, ja. Ne? Also ein bisschen wie bei André Hoffmann, da klingt es aber ehrlicherweise auch in den Statements sehr aufrichtig, dass das schon okay ist so, dass man gesagt hat, man macht jetzt diesen Cut. Ja, bei Sobotka irgendwie, ne? Also klingt so, als bliebe da ein bisschen was zurück.
Hast du das Video von Klaus Allofs gesehen, was heute Abend veröffentlicht wurde?
Ich hab's keine Chance.
Ja, okay. Ich habe es nämlich tatsächlich eben in der halben Stunde, die ich vor unserer Aufnahme noch Zeit hatte, mir angeschaut. Und Klaus Allofs geht da auch nochmal, also ich kann das sehr empfehlen, dieses Video. Es dauert tatsächlich ziemlich exakt eine halbe Stunde und Klaus Allofs erzählt ein bisschen über die Abgänge und was sie sich dabei jeweils gedacht haben und wie es so mit den Themen weitergehen soll. Und da sagt er auch sehr deutlich, dass sich das Marcel Sobotka sicherlich anders vorgestellt habe und dass er das auch nachvollziehen kann, dass sich Sobotka das anders vorgestellt hat, aber dass es halt manchmal einfach Entscheidungen gibt, die vielleicht unpopulär sind, die aber dann getroffen werden müssen und dass gerade, und das ist ja auch unser Thema in den letzten Wochen immer gewesen, gerade mit dieser Verletzungshistorie, die Marcel Sobotka jetzt hatte, dass er in den letzten 2 Jahren wirklich vielfach verletzt war und ich glaube 10 Pflichtspiele machen konnte jetzt in dieser Saison, dass es da einfach eine Entscheidung war, die man da auf einer sportlichen Ebene getroffen hat, wo man halt einfach sagt, ja, das ist halt, es geht halt so nicht. So, und ich halte das für grundsätzlich nachvollziehbar, diese Entscheidung der sportlichen Leitung, dass man diese Verträge nicht verlängert. Ich hätte es auch mitgetragen, wenn man jetzt gesagt hätte, ja komm, lass uns zu deutlich reduzierten Bezügen mit entsprechenden leistungsbezogenen Aspekten und so weiter und so fort nochmal ein Jahr machen, aber ich weiß auch nicht, ob so ein Mitleidsverlängerungsvertrag auch das ist, womit man dann alle glücklich macht, ne? Also
da ist die Frage, ob Marcel Sobotka das auch gewollt
genau,
hätte.
Richtig.
Ich habe mich gefragt, ob man es ein bisschen zurückgehalten hat, weil man mit anderen finanziellen Möglichkeiten bei einem eventuellen Aufstieg vielleicht noch sich diese Hintertür hat offen lassen wollen. Falls nicht und das Ganze natürlich schon so ein bisschen länger bekannt ist, dann kann man zumindest bei Marcel Sobotka die Frage stellen, warum es da dann zum Beispiel letzte Woche auf Schalke zumindest nicht noch einen kurzen Einsatz kurz vor Schluss gegeben hat.
Naja.
Da hätte man das Debüt von Karim Afo noch mal bis in die neue Saison kurz verschieben können und ihm da wenigstens noch so ein paar 5 Minuten auch noch gegen Schalke seinen Club geben können. Das wäre eine tolle Geste gewesen und das hätte das Spiel auch hergegeben. Ich verstehe, dass man es gestern nicht gemacht hat, denn selbst wenn man weiß, dass auf dem anderen Platz quasi nichts mehr passieren kann, wobei bei 1-2 in Elversberg ehrlicherweise, da ne, sowas in der Nachspielzeit können immer im Fußball noch verrückte Dinge passieren. Darum, es wäre fahrlässig gewesen, nicht so zu wechseln, dass man noch versucht, dieses Spiel oder die Punkte da entsprechend zu holen in Magdeburg. Also in Magdeburg habe ich das verstanden, dass das Spiel das einfach nicht hergegeben hat.
Marcel, ja, zu Hause hätte man es tun können gegen Schalke.
Aber gegen Schalke war der Moment und dass man es da nicht gemacht hat, da muss ich sagen, hat Daniel Thun nicht gerade Fingerspitzengefühl, weder für Marcel Sobotka noch für die Fans bewiesen. Ansonsten, genau, ist es so, also bin ich da bei dir. Ich habe heute ja auch schon ein längeres Statement zu dem Thema auf X und Blue Sky verfasst. Es ist natürlich immer dieser Zwiespalt und emotional tut es ja bei beiden weh. Es gibt natürlich so eine gewisse Hoffmann-Hater-Fraktion, die wir ja hier nie nachvollziehen konnten. Und wir haben uns ja doch eigentlich immer sehr stark vor André Hoffmann gestellt. Und er hat ja auch diese Saison bewiesen, dass er uns sportlich immer noch helfen kann. Wäre vielleicht nächste Saison auch immer noch der Fall gewesen, aber vielleicht dann eben ein bisschen weniger und also oder immer weniger. Aber bei Marcel Sobotka, da hast du es ja gesagt, da war es ja nun wirklich die letzten 2 Jahre so desaströs und es hat uns halt auch die Saison total gefehlt. Also nicht nur er als Spieler, sondern auch ein Spieler auf seiner Position. Ne?
Genau.
Und das war halt schon ein Problem.
Ja, zu Hoffmann hat Klaus Allofs auch noch gesagt, dass man auch möglicherweise das oder dass einer der Gründe war, warum man das getan hat, auch der Ansatz ist, dass man innenverteidigungstechnisch auch spielerisch nochmal einen neuen Ansatz wählen möchte für die Zukunft. Was auch immer das heißen mag, ne?
Genau, aber was auch immer das heißen mag. Da bin ich jetzt gespannt. Aber klar ist Siebert mit seiner Energie, das haben wir ja gestern wieder Magdeburg gesehen, der kann da vorne natürlich echt was ausrichten. So ist es nicht. Ich persönlich hatte vor allem den Gedanken, das habe ich auch in meinem Statement geschrieben, dass es vielleicht auch der Zeitpunkt ist, um die Hierarchien im Kader ein bisschen neu zu strukturieren. Mhm. Also, dass man Leute wie zum Beispiel Tim Oberdorf jetzt viel mehr in diese Verantwortung nimmt. Für mich übrigens ein Kapitänskandidat in der neuen Saison. Oder eben Florian Kastenmeier etc. Also nichtsdestotrotz, also emotional ist es schon, also Marcel Sobotka war hier eine Institution, hat 10 Jahre hier gespielt. André Hoffmann, das haben auch gerade die Hater häufig vergessen, hat hier auch über 8 Jahre seine Knochen hingehalten. Also come on, Leute, diese beiden Spieler, die haben es verdient, dass man sie entsprechend würdigt, und es macht einen auf jeden Fall traurig, wenn die nicht mehr da sind. Und ja, das bedeutet jetzt auch hierarchisch diesen Sommer doch einiges an Veränderungen, zumal ja noch einige weitere Spieler jetzt gegangen sind. Der weitere oder der erste andere Vertrag, der nicht verlängert wurde, war der von Nicolas Gavory. Da haben wir gestern im Stadion, mit Peter ja noch so ein bisschen, sag ich mal, spekuliert, ob man da nicht vielleicht doch was machen sollte. Denn gute Linksverteidiger gibt's eben nicht wie Sand am Meer. Und wenn man da zumindest einen für die Position schon hat, dann wäre das eine Möglichkeit. Aber auch da ist natürlich vor allem die die Verlässlichkeit des Spielers in den letzten Monaten und Jahren so eine Sache gewesen.
Ja, genau, das war auch, was Alofs angemerkt hat. Er sagte auch, ja, wenn man, ja, natürlich kann man jetzt sagen, ja, die letzten Spiele, ne, schießt das Tor in Braunschweig und gestern eine ziemlich gute erste Halbzeit gespielt und so. Aber ne, er kam schwer in Tritt, Sprachprobleme, dann war er lange verletzt. Er hatte, glaube ich, einen Schicksalsschlag, den er verarbeiten musste, und ist dann jetzt nach langer Zeit wieder gekommen. Und auch da war dieses Thema, da hatte man wohl nicht den Glauben daran, dass diese konstant guten Leistungen dann abgerufen werden können. Und auch da, ja, muss man sich halt dann neu orientieren.
Das ist insofern natürlich jetzt bei all diesen 3 Entscheidungen, das sind natürlich Faktoren, mit denen man sich jetzt auch unter Druck setzt. Man hätte es sich ja leichter machen können, richtig, und zum Beispiel so einen Gavory-Vertrag verlängern. Ich sag mal, das letzte Mal, als wir intensiv nach einem Linksverteidiger gesucht haben, da kamen wir auf Florian Hartherz. Und also, so ein Desaster will ich nicht nochmal erleben. Ja, also da wird sich einiges tun. Das sind die Verträge, die nicht verlängert wurden. Und dann gab es halt noch so ein paar Leihen. Einige Sachen waren klar, dass es da nicht weitergehen würde. Robert Quasigroch, der ja als Ersatztorwart halt hier war, hatte einen sehr unglücklichen Einstand damals bei diesem Turnier in Kaiserslautern in der Sommerpause, wo er gleich eine direkte Ecke kassiert hat und hatte dann wenig Momente, glaube ich, in denen er wirklich auf sich aufmerksam machen konnte. Und so verstehe ich, dass da die Kaufoption nicht gezogen wurde und dass er zurück zu Hertha geht. Das heißt, auf der Torwartposition wird sich im Ranking vielleicht was tun. Florian Schock könnte aufsteigen. Keine Ahnung, ob man, wenn sich vielleicht eine Chance gibt aus der 2., dann ist da noch Chaco aus der U19, der ja schon einen Profi-Vorvertrag oder Vertrag hat. Mhm. Also das wird auch auf der Torwartposition interessant sein. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass Florian Kastenmeier den Verein verlässt, obwohl er theoretisch eine Ausstiegsklausel diesen Sommer hat. Aber auch da wird sich da sicherlich was tun. Ja. Und dann, ja, Djenan Pečinović, da wurde ja vorher schon kommuniziert, auch von Wolfsburger Seite, dass man fest mit ihm in der neuen Saison in Wolfsburg plant, da sich auch im Angriff dort einiges verändern wird. Ich sag mal, die großen Fazits übrigens zu den meisten Spielern, die machen wir natürlich dann in unserer Saisonabschlussfolge. Aber wie gesagt, da war es klar, und auch bei Moniz Broni Kwarteng, der ja, ich sag jetzt mal, gut begonnen hatte, dann auch stark nachgelassen hat und dann die andere Hälfte der, also erstes Viertel gut, zweites Viertel der Rückserie schwach und die letzte Hälfte verletzt. Das hat dann am Ende wahrscheinlich auch nicht ausgereicht. Und ja, dann enden natürlich auch die Laien von Mairon von Brederode und David Kovnatski, die natürlich zwar grundsätzlich mit Kaufoptionen ausgeliehen wurden, aber beide, das wurde ja auch schon so verkündet, waren wirtschaftlich in dieser Form nicht stemmbar für die Fortuna. Aber bei beiden versucht man mit den Vereinen und den Spielern in der Kommunikation da vielleicht doch noch was möglich zu machen. Die Lage bei Van Brederode in Alkmaar sieht schon so aus, dass es für seine Position enorm viele Spieler gibt. Muss man also echt schauen, inwiefern er da eine gute Chance sieht. Und David Kovnatski, also in Bremen, wird sich im Angriff zwar einiges tun, weil Berg geht zu Union Berlin, Marvin Ducksch wird den Verein vermutlich unter anderem verlassen, sodass ich da schon, also eine Planstelle ist für ihn frei, aber ob man in Bremen mit ihm wirklich, wirklich plant, wo er ja letzte Saison da nicht zurechtgekommen ist, muss man so ganz klar sagen, und dann ja auch zuletzt offen kommuniziert hat, dass er eigentlich in Düsseldorf bleiben möchte. Das sind jetzt nicht die besten Voraussetzungen, unter denen man sich vorstellen kann, dass es da im Sommer weitergeht. Also, da tut sich einiges.
Ja, vielleicht noch drei ganz interessante Informationen. Einmal Pečinović hat Alofs gesagt, ja, also wir haben den Leuten in Wolfsburg schon mal angemeldet, falls sie dann doch noch das Gefühl haben sollten, dass sie nochmal ausleihen müssten, wir würden da wohl zur Verfügung stehen.
Ja.
Und was ich ganz interessant fand, er sagte auch, die Verkaufsoptionen für die Spieler, die gezogen werden könnten, die laufen deutlich vor Transferschluss aus, sodass also man immer handlungsfähig sei und man dürfte jetzt auch keine Überraschungen zum Transferende erwarten, außer es gäbe extrem unmoralische Angebote.
Ja, wobei das natürlich bei, ich glaube, Tanaka zum Beispiel auch der Fall war, dass die Option ausgelaufen war, aber man sich natürlich dann doch noch
für den
Transfer geeinigt hatte. Also das kann natürlich immer noch passieren, aber dann hält die Fortuna halt für dieses Transferfenster die Zügel in der Hand.
Genau, und die letzte Information, die für mich komplett neu war, ich weiß nicht, ob du es wusstest, er sagte, weil er wurde angesprochen von wegen, ja, jetzt sind wir ja nur Sechster geworden, Fernsehgelder, und so sagt Klaus Allofs, wieso, Platz 4 bringt genauso viel Geld wie Platz 6, ändert für uns keinen Cent.
Naja, also kurzfristig zumindest vielleicht in nicht. Jahr. Ja. Ja, genau, aber mittelfristig kann das natürlich schon eine Auswirkung haben,
ja,
sodass das grundsätzlich immer reizvoller ist, da den höheren Platz zu erreichen. Ja. Ja, wir werden auf das Thema Zukunftsplanung natürlich dann in unserer letzten Folge der nächsten dann noch etwas ausführlicher eingehen. Einen Abgang hat noch das NLZ zu vermelden. Das wurde ja zuletzt von zwei Co-Chefs geleitet, fürs Sportliche zuständig, Stefan Vollmershausen, und für, sag ich mal, den administrativen Bereich Dominik Roll. Und genau letzterer wird die Fortuna da jetzt auch verlassen. Also auch da wird ein Nachfolger gesucht werden müssen. Da passiert also dann doch einiges diesen Sommer. Und ich habe es auch heute in meinem Statement geschrieben, es ist halt immer eine Binsenweisheit, aber ja, Spieler gehen, aber der Verein bleibt. Und letztendlich werden wir auch wieder neue Spieler bekommen, über die wir uns freuen, die uns Spaß machen. Und Spieler, von denen wir es vielleicht gar nicht denken im Moment, werden sich weiterentwickeln und zu echten Leistungsträger werden, etc. Also ich möchte, sag ich mal, diesem traurigen und negativen Gefühlen ein bisschen entgegenwirken. Es wird immer weitergehen und ich glaube auch, dass wir nächste Saison eine gute Rolle in dieser Liga spielen werden.
Das haben ja schon die Toten Hosen gesagt, alles wird vorübergehen.
Ja. Tja. Und ich sag dir, wer hat eine gute Rolle in dieser Saison in dieser Liga gespielt? Jetzt darfst du die Person würdigen, Andi.
Ich wollte nämlich gerne gerade sagen, Thorsten, wenn du dein Soundboard irgendwann jetzt einsetzt, ne, dann darfst du jetzt einen Tusch und einen Trommelwirbel einspielen. Denn ich möchte dir an dieser Stelle ganz, ganz herzlich gratulieren. Du hast etwas erreicht in dieser Saison, was ich leider nicht erreichen konnte.
Ich bin der neue Trainer von Fortuna Düsseldorf. Jetzt ist es raus.
Ich habe zwei Makel auf meiner weißen Weste und du hast nicht nur eine weiße Weste, du hast sie auch noch.
Ich habe sie noch.
Sie duftet auch noch ganz wunderbar.
Du hast sie auch noch trocken gereinigt.
Du hast sie vergoldet, ja. Denn Thorsten, du hast es geschafft. Du warst bei jedem Liga- und Pokalspiel vor Ort im Stadion. Das heißt, du hast diese berühmte 34er-Saison gemacht plus Pokal, also 35. Plus, und das ist der Bonus, du warst auch noch in Ipswich. Damals nicht in Basel, das ging leider nicht, aber in Ipswich dabei. Also 36 Spiele der Fortuna, 35 davon Pflichtspiele in diesem Jahr.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe 36 von 35 Pflichtspielen gesehen.
Ja, was ist dein Fazit, Thorsten? Wie war's so nach 20 Jahren, 23
also
Jahren?
Also für mich die schönsten Spiele waren das Heimspiel gegen Magdeburg und das Auswärtsspiel in Hannover. Ich weiß aber nicht mehr genau, also ich kann dir gar nicht sagen, woran es gelegen hat, aber irgendwas war anders in diesen Spielen. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht. Ja, was soll ich sagen? Es ist verrückt. Also ich hätte es letztes Jahr fast geschafft, wenn ich nicht krank geworden wäre beim Rostock-Spiel. Dann hätte ich es schon letzte Saison hinbekommen. Und davor, muss ich sagen, gab es immer so ein, zwei Auswärtsspiele, die wir uns dann ja auch dann doch meistens geschafft haben.
Sollen wir nach Aue fahren? Oh nee, bitte nicht.
Genau. Es war das erste Mal für mich tatsächlich im gehobenen Profifußball. Ich habe es aber schon einmal bei Fortuna geschafft. Und zwar festhalten, so jetzt verorten wir uns wieder altersmäßig, in der Saison 2003 2004, da waren wir gerade abgestiegen in die, ja, das war die Oberliga damals. Das war die Aufstiegssaison.
Ne?
Genau, oder? Die Aufstiegssaison zurück in die Regionalliga unter Thomas Berthold mit Trainer Massimo Morales. Allerdings ist der Schwierigkeitsgrad halt einfach niedriger, weil es halt das weiteste Auswärtsspiel war halt irgendwie Frei Aldenhoven. So, dass man da sagen kann, ja, okay, war jetzt ein bisschen herausfordernder mit Ulm, Dresden und Berlin.
Regensburg.
Ja, solche Dinge. Ja. Naja, das haben wir ja alles nächstes Jahr nicht mehr. Also, ich danke euch für euren imaginären Applaus an dieser Stelle. Ich werde versuchen, das nächstes Jahr zu wiederholen oder sogar noch auszubauen, wie auch immer das gehen soll. Ja, doch, ich sehe dann.
Ich habe da auch schon Ideen. Ich weiß ja jetzt schon, dass ich es auch im nächsten Jahr nicht schaffen werde, denn ich kann jetzt schon ankündigen, dass wir uns mal dann tief in die virtuellen oder tatsächlichen Augen gucken werden müssen, Thorsten, wie wir denn mit der ersten Pokalrunde und dem ersten Ligaspieltag umgehen, denn dort also werde
wie ich damit umgehe, weiß ich.
Ja, ja. Aber wie wir das aufnahmetechnisch machen, habe ich heute noch mit Peti drüber gesprochen, weil sie auch sagte so, ach, ich sagte nämlich so, ja, die Saison ist vorbei, das fühlt sich irgendwie komisch an. Und dann sagte sie, die Saison ist vorbei, das fühlt sich irgendwie gut an.
Ja.
Ja, ich weiß nicht. Ich werde dann im Urlaub sein auf einer Sonneninsel und werde dann aber wahrscheinlich irgendwie, naja, irgendwelches Equipment werde ich mitnehmen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen.
Das Netz auf diesen genannten Inseln ist erfahrungsgemäß tatsächlich sehr, sehr viel besser als in manch ostdeutschen Fußballstadion, möchte ich sagen. Und das ist dann vielleicht auch der schöne Übergang, denn in Magdeburg, das ist eines dieser Stadien, wo man halt überhaupt nichts während des Spiels ernsthaft online veranstalten kann. Man ist ja mittlerweile dann doch, also gerade an so einem Spieltag, wo man, also sie haben ehrlicherweise, haben sie die Zwischenstände sehr regelmäßig und im Grunde bei jedem Tor,
was gefallen ist, wurde eingeblendet.
Haben sie eingeblendet, ja. Da können wir uns dann nicht beschweren, aber ja, ich brauche zum Beispiel, muss ich mir ja in der Halbzeit immer für unsere Analysen, muss ich mir die Halbzeitstatistiken ziehen, denn logischerweise sind die im weiteren Spielverlauf weg, weil ja das Spiel weitergelaufen ist. Und das ist manchmal, wie jetzt in Magdeburg, ein ganz schöner Kampf, diese Statistiken alle zusammenzubekommen. Aber ich habe es geschafft. Also alle können beruhigt durchatmen. Es wird auch von mir dieses Mal wieder frische Halbzeitstatistiken geben.
Ja, ich könnte auch meine Lieblings-Netflix-Serie während des Spiels weitergucken. Einfach, Hab gedacht, komm, hier passiert heute nichts mehr.
Ja, sehr gut. Wir wollten eigentlich meine Tante in Brandenburg besuchen und das nutzen, dass sie nur eine Stunde von Magdeburg entfernt wohnt. Aber leider ist sie krank geworden. Gute Besserung. Nicht ernsthaft, aber natürlich jetzt nicht so krank, dass man...
Nicht ernsthaft gute Besserung.
Aber. Nein, nicht ernsthaft krank, dass man natürlich nicht unbedingt Besuch empfangen möchte. Hat aber den Vorteil, das wird dann deiner Frau auch gefallen haben, dass der Samstag auf einmal frei war.
Ja, fand sie ganz gut.
Ja, fand sie ganz gut. Ich natürlich zumindest, was den Entspannungsfaktor betrifft, auch. Und wir haben beide unabhängig voneinander dann auch ESC gucken können, wo ich jetzt also wirklich gar nicht dahinter bin. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich so richtig ernsthaft mal habe laufen gehabt. Ich habe mich da nie irgendwie so mit dieser ganzen Nummer arrangiert. Aber irgendwie hatte ich Bock an dem Samstag. Und dann haben wir unabhängig voneinander auch unsere Rankings gemacht, ne?
Ja, da merkte man sehr schnell, dass du einen sehr mainstreamigen Geschmack hast. Und ich,
ist klar.
Und ich, sag mal, mir die künstlerischen Perlen ein bisschen rausgesucht habe.
Wenn ich euch verrate, was beim Andi im Auto für Musik läuft, wenn ich auswärts mit ihm unterwegs bin.
Supermusik. Supermusik. Ich kann ja mal.
Just a girl in the world.
Ja, ist ja geil. No doubt, ist super.
Ja, super.
Ich kann ja mal, ich lade mal irgendwann mal meine Playlist, stelle ich mal zur Verfügung. Die ist ja, online, ja. Die ist abrufbar. Also die kann man.
Die Thorsti und Andi Playlist, ja. Mal sehen. Ich dachte, dass wir einmal kurz, weil wir es ja verfolgt haben, den ESC,
ja.
Dass wir unsere Top 5 Länder mal
benennen. Achso. Nee, nennen, ja, gerne.
Also jetzt, das machen wir jetzt aber nicht offiziell als Top 5, wir machen es jetzt auch relativ schnell. Insgesamt, also ich verfolge die Veranstaltung ja nicht, aber diese Bühne und so, das war schon ganz schön pompös, möchte ich sagen. Also relativ spektakulär. Ja,
ist durchaus auf höchstem Level produziert, das muss man durchaus sagen, ja.
Ja, die Songs, muss ich sagen, da würde ich jetzt behaupten, da hat mir weniger als ein Drittel ernsthaft gefallen. da ich jetzt sage, ja, das fand ich jetzt echt ganz cool als
Nummer. Ja, mir ist es vor allem hinterher wirklich schwer gefallen, wenn dann irgendwie Albanien kommt. Albanien!
Albanien!
Albanien! Ist das jetzt besser oder schlechter als Island und San Marino, ne? Also irgendwann war auch so, ja, irgendwo so im Mittelfeld einsortiert. Also ich sag mal, so spätestens nach dem 10. Platz ist es dann so zwischen 10 und 20 ist es wahrscheinlich alles so auf einem Level und dann kommen die ganz beschissenen Sachen.
Richtig. Ja, also ich hatte auf jeden Fall, ich mach das jetzt mal so nonchalant, einfach alle 5 runter, wie gesagt, wir wollen es jetzt nicht zu sehr machen. Also rückwärts, 5 fand ich tatsächlich Finnland ganz lustig. Und zwar natürlich komplett übersexualisierter Auftritt, der aber inhaltlich ja durchaus was Feministisches hatte. Und diesen Gedanken, diese Idee dahinter fand ich gut. Und die Show von der Frau Wickmann, wie sie übrigens heißt, nicht mit hartem F ausgesprochen, die war natürlich dann schon sehr spektakulär, wie sie am Ende da auf dem brennenden Mikrofon reitet und sowas. Ja. Da habe ich mir gedacht, das ist jetzt schon ein bisschen crazy. Also das kann man so machen. Ansonsten Luxemburg bei mir auf 4. Den Auftritt fand ich ganz gut, so mit diesem Dollhaus. Und irgendwie fand ich die Melodie von den Strophen gut. Das war auch am Anfang, da ist man vielleicht auch noch aufgeschlossen für irgendwas, wo man hinterher denkt, ach, halt doch den Mund. Drittens, ja, Estland, ne? Wie hieß es? Espresso Macchiato?
Ja,
ne?
Ja, genau.
Sehr lustige Nummer mit dem lustigen Tanz. Also sehr albern, aber genau das hat mir natürlich gefallen. Für Albernheiten habt ihr ja auch vielleicht in dieser Folge schon gemerkt, sind wir durchaus zu haben. Ja, Nummer 2, Schweden. Den Auftritt fand ich tatsächlich lustig mit dem Saunalied. Wie gesagt, Albernheiten, die bekommt man. Und dann, I called it, ne, muss man sagen. Ich fand tatsächlich Österreich auch am besten. JJ, unseren JJ aus dem Stadion. Glückwunsch, er hat den ESC gewonnen. Ja, nein, ne. Ne, ich fand das super. Und ich weiß, dass du mit dem Auftritt von JJ gar nichts anfangen konntest.
Nee, ich habe das auch heute noch mal im Radio gehört, als ich unterwegs war. Und ich fand es weiterhin nicht gut. Also ich finde den ersten Teil noch in Ordnung, aber wenn dann so dieses komplett Falsetto anfängt, ne?
Ah, mega!
Da bin ich ja wirklich raus.
Nee, ja. Also gesangstechnisch wild und dann eben genauso dieser Beat-Part dann am Ende und so. Ach, super. Ich fand's echt
Also wir geil. Sind in. Zwei Sachen haben wir sehr ähnlich. Also ich habe auf dem 5. Rang die Schweiz. Das war, glaube ich, so eine Ballade, die mich durchaus angesprochen hat.
Fand ich mega lame und es hat mich extrem gefreut, dass sie 0 Punkte bei den Publikumsstimmen bekommen haben.
Ja, ich habe halt einen extravaganten Geschmack. Ja. Dann habe ich auf 4 Estland, Luxemburg auf der 3 und auf der 2 habe ich UK, diese drei Mädels. Das war dir ein viel zu generischer Popsong, aber das ist
nicht
ein bisschen
nur mir,
mein Guilty
sondern
Pleasure.
Den meisten. Ja.
Und auf der 1 habe ich Italien tatsächlich. Das fand ich einen guten Song.
Also der käme kurz danach von mir, den fand ich auch gut, aber und der Text war natürlich sehr interessant, da hatten sie auch extra ja die Untertitel eingeblendet. Aber mir fehlte da irgendwie musikalisch was. Also klar, auch mit der Mundharmonika. Aber ich bin ja auch nicht so dieses, also du stehst ja auch auf so Liedermacher, Gitarrentypen, die
genau,
da rumschrabbeln.
Ja.
Und das ist halt nicht so meins, ne? Da stehe ich ja nicht so drauf. Und darum ging das halt zu sehr in die Richtung Musik, die ich nicht so finde.
Machen wir noch die Worst 3.
Oh, ja, okay.
24 okay, Ukraine, 25 Norwegen, 26 Litauen.
Ja, ist bei mir die Reihenfolge nur leicht anders verteilt. Norwegen, Ukraine, Litauen. Norwegen natürlich undankbar als erster Auftritt. Aber irgendwie
war auch scheiße.
Sollte ein emotionaler Song sein, der mich emotional überhaupt nicht gekriegt hat.
Ja.
Ukraine, da, also, wie drücken wir das jetzt aus an dieser Stelle?
Ich fand mein Mario Kart-Vergleich gar nicht so schlecht. Normalerweise fährt man bei Mario Kart ja eine Runde. So, das heißt, ein Song hat einen gewissen Aufbau, es gibt eine Strophe, es gibt eine Bridge, es gibt ein Refrain und dann hast du eine Songstruktur. So, manchmal gibt es aber bei Mario Kart auch, dass
es
man nicht
eine
Runde fährt.
Es gibt die World Tour-Strecken, die
dann,
immer einen anderen Verlauf haben.
Einfach,
ne?
Von A nach B, ne? Und
ja, oder wo die Runden immer anders sind.
Ja, genau so. Und das war in diesem Song auch, der hatte keine Struktur. Es war wirklich nicht erkennbar.
Er ist immer gegen die roten Pfeile gefahren.
Ja, war jetzt schon der Refrain? Welcher Teil ist das denn eigentlich? Sind wir schon im letzten Drittel des Songs? Es war nicht erkennbar, wo dieser Song hin wollte und wo er herkam. Also
ja, und Litauen war halt so, also niemand könnte was mit dem Song anfangen. Sie sind auch, glaube ich, in echt Letzter geworden. Kann das sein?
Ich weiß es gar nicht. War das dieser Typ, der oberkörperfrei?
Nein, nein, nee, nein, ne? nein, 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 nein. Das war in Armenien.
Ah, das stimmt. Der ist bei mir auf 23.
Ja, fand ich auch nicht so toll. Ja. Nee, Litauen war jetzt auch so dieses Rockige, was aber überhaupt nicht passte. Und die waren auch alle so halbrockig angezogen, aber ganz komischer, blöder, also ein bisschen Emo angehaucht.
Ja. Ganz komisch. Naja.
Also interessante Veranstaltung auf jeden Fall, die mal verfolgt zu haben. Und nur weil meine Tante krank geworden ist, ist verrückt, ne?
Ja, danke, Gabi.
Ja, genau, vielen Dank. Ja, und dann sind wir also am Sonntag direkt ans Stadion, an die Evnet Arena gefahren in Magdeburg. Und dann hatten wir uns verabredet mit dem guten Thomas vom Nur der FCM-Podcast. Liebe Grüße, den habt ihr hier ja auch schon des Öfteren gehört. Und wir wollten uns erstmalig in Persona treffen. Allerdings ist es in Magdeburg nicht einfach, weil, sagen wir mal, die Magdeburger gelten jetzt nicht als die friedlichsten Fans der Welt. Komisch, ostdeutsche Vereine haben wir noch nie erlebt. Und so, dass man gar nicht so einfach ohne weiteres vom Gästeblock in den Heimbereich gelangen kann, was aber unser Plan war. Wir haben uns
da war mir ein wenig mulmig zumute. Das muss ich ja hier an dieser Stelle zugeben. Also
es ist ein bisschen süß gewesen, wie der Andi, also ich will jetzt nicht sagen Nougatstange in der Hose hatte.
Nee, das nicht, aber ich hatte Respekt vor der Situation, sagen wir mal so.
Ich bin da, glaube ich, das deutlich auch stärker gewohnt als du, inkognito als verfeindeter Fan im Heimbereich rumzulaufen. Das habe ich auch schon in Rostock gemacht. Nur eben natürlich nicht in Fortuna-Outfit. Und das hatten wir auch nicht da. Auch wenn man uns später mitgeteilt hat, dass in dem Areal, wo wir uns bewegt haben, man schon auffällig sei, wenn man ohne Magdeburg-Schal durch die Gegend laufe.
Naja, das Areal, in dem wir uns bewegt haben, war halt
der berühmte Block U.
Quasi hinter der Nordtribüne. Von
also außen. Ja, der war nicht im Stadion da. Ne?
Aber ich sag mal, Da lief schon die aktive Szene auch herum. Ne? Das muss man schon.
Ganz klar. Ja. Wir mussten auch erstmal dahin kommen. Wir haben uns für den denkbar dümmsten Weg entschieden. Also man muss sich das so vorstellen, man kann vom Gästeblock entweder eine Vierteldrehung ums Stadion gehen und ist dann eigentlich mehr oder weniger schon fast da. Oder man geht eine Dreivierteldrehung ums Stadion, so wie wir. Ja, aber wir hatten ja
auch viel Zeit.
Wir hatten viel Zeit, das stimmt, wir waren früh da. Und man hat uns auch durchgelassen, man hat uns auch extra dafür vom Ordnungspersonal ein Tor geöffnet. Und dann waren wir irgendwie im VIP, also Parkplatzbereich, VIP und Presseakkreditierung. Und wer lief uns da über den Weg?
Die Lügenpresse.
Die Lügenpresse. Tobi Dinkelborg und ein Kollege. Ich weiß nicht,
ob das ein Fotograf war. Er hatte sich vorgestellt, aber ich kannte den Namen nicht.
Ja, wir sind zu oberflächlich. Auch menschlich an dieser Stelle. Es tut uns leid, Entschuldigung.
Ja, aber haben wir mal nach langer Zeit den Tobi mal wieder
richtig
getroffen und rund ums Stadion.
Und wir haben gelernt.
Immer in Ostdeutschland.
Stimmt. Und wir haben gelernt, dass du und er, dass ihr beide gestern juweliert habt, als
genau.
Feststand.
Für mich der schönste Tag des Jahres.
Genau, deines Lebens. Dass Fortuna die Relegation nicht erreicht.
Ja, Tobi und ich hatten beide keinen Bock nach Heidenheim zu fahren am Donnerstag.
Ja, das stand ja schon fest. Das steht ja schon fest.
Ja.
Wir gratulieren dem Premium-Produkt Bundesliga zur Relegation. Heidenheim gegen Elversberg. Wirst du dieses Spiel angucken am Donnerstag? Ich nicht, wirklich. Es ist mir wurscht. Also, da reicht mir das Ergebnis hinterher. Ich muss nicht sehen, wie das zustande gekommen ist. Ich gucke Freitag bestimmt Braunschweig gegen Saarbrücken. Wirklich.
Das interessiert mich gucken. Tausendmal mehr. Ich weiß noch nicht, ob ich es gucken werde. Ich sag mal, je nachdem, was der Abend so bringt. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass ich eine halbe Stunde vorher schon da sitze und diesem Spiel entgegenfiebern werde. Wenn ich anderes und Besseres zu tun habe, werde ich das wahrscheinlich tun.
Und ich möchte betonen, dass ich das nicht aus Garstigkeit nicht gucke, sondern weil es mir wirklich egal ist. Ja. Es ist mir wirklich egal, wer von den beiden nächste Saison Bundesliga oder zweite Liga spielt. Bei Saarbrücken, Braunschweig, da habe ich eine Meinung. Die will ich hier jetzt. Doch, ich würde gerne nach Braunschweig.
Endlich mal nach Braunschweig fahren.
Da fällt das Lügengebäude zusammen. Er war noch nie in Braunschweig. Da hat er sich verplappert.
Ja.
Nee, in Braunschweig war ich tatsächlich sehr häufig. Mein 10. Spiel in Braunschweig gefeiert diese Saison. Aber ich war noch nie in Saarbrücken im Ludwigpark. Hat sich einfach noch nicht so ergeben mit der Fortuna in den letzten Jahren. Auch das Pokalspiel damals, das Halbfinale, mal davon abgesehen, dass ich es nicht besucht habe, fand ja nicht in Saarbrücken im Ludwigspark statt, weil der gerade umgebaut wurde.
Ja, darum, da gab es ja auch eh nur eine Handvoll Tickets. Ne?
Ja, also davon mal ganz abgesehen, ganz genau. So, dass ich da den Favorit hätte. Ja, wie gesagt, Elversberg-Heidenheim. Man könnte argumentieren, dass Elversberg, weil sie so viele Leihspieler haben und viele abgeben müssten, womöglich nächste Saison der schwächere Konkurrent wäre als Heidenheim. Aber unterm Strich, whatever.
Ja.
Vielleicht für die Abwechslung Heidenheim. Ach, ich weiß es nicht.
Ja, aber das Heidenheim ist auch weiter zu fahren als Elversberg. Und also alleine, also ich bin da total opportunistisch. Ich möchte lieber nach Elversberg, weil das ist nicht so weit.
Ja, ja, nee, das kann man
nicht. Beschissen
so
ist beides.
Unterschreiben.
So, von der, vom Auswärtserlebnis her ist jetzt beides nicht geil. Genau. Außerdem könnten wir dann die Fortentwicklung, wir könnten dann nächstes Jahr testen, ob dann vor Ort in diesem Bunker gegrillt wird, ob die Wurst dann besser ist in Elversberg.
Ach so, das meinst du in Elversberg. Ja, ja, okay. Ja, das könnte man dann, das könnte man dann eruieren. Das Stadion wird ja auch noch weiter gebaut. Vielleicht sitzt man da schon wieder woanders, ne? War ja jetzt auch zweimal eine andere Tribüne, also nicht andere Positionen, aber andere bauliche Tribüne.
Ja,
jedes Mal. Ja, und dann sind wir weiter. Dann begann der Teil, wo Andi richtig nervös wurde. Das hat man angemerkt. Ich habe schon kurz überlegt, ob ich ihn an die Hand nehmen sollte, aber das hätte eher zu mehr Problemen geführt, befürchte ich, wenn das getan hätte.
Ja, ich hätte vielleicht nicht meine LGBTQ-Plus-Fahne umgehangen
sollen. Ach nein. Man muss sagen, wir haben in Magdeburg ehrlicherweise bisher noch gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und die Leute, die wir dann getroffen haben, nämlich Thomas und Thomas.
Genau.
Interessanterweise. Ja, mit denen verstehen wir uns sowieso prima und die sind auch einfach super. Also Thomas war halt dort und sein bekannter Thomas, war der nochmal im Fanbeirat?
Der war im Fanrat und war sehr, sehr engagiert. Also der war jetzt auch vor ein paar Wochen zum Treffen der Liga-Archiv-Mitarbeitenden oder wie auch immer man das nennen mag, in Duisburg. Und also ein sehr, sehr aktiver Mensch in der Magdeburger Fanszene, der sich für viele Sachen da einsetzt, auch schon, sagen wir mal, älteren Semesters, also ich würde sagen, die 50 hat er auf jeden Fall geknackt und hatte ein paar lustige Geschichten zu erzählen und kannte da auch irgendwie jeden, ne? Wurde irgendwie von allen Leuten begrüßt. Wir haben auch, sagen wir mal, überraschend viele Magdeburger Hände geschüttelt an dem Tag.
Allerdings.
Wobei, also ich sag mal, mit den Jungs da zu sein, das war dann wieder okay, ne? Also ab dem Moment, wo der eine Thomas da war, war dann auch für mich
was
okay, ne?
Ja, es gab noch so eine kleine Prozession, da ging es um einen, ich glaube, war es der Fanbeauftragte oder sowas, eine verstorbene
Mitglied
Person.
Oder Chef des Fanprojekts oder sowas.
Ja, genau, Chef des Fanprojekts, der wurde geehrt und da wurden Kränze niedergelegt und es gab auch eine kleine Rede, also das haben wir alles, ich war so ein bisschen miterlebt, naja, und mit Thomas, da unterhalten wir uns generell oder es ist immer so schön, sich über Fußball zu unterhalten. Die beiden hatten auch, natürlich waren die sehr entspannt, die hatten persönlich nicht damit gerechnet, dass an dem Tag sehr viel aus Magdeburger Sicht ging, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Und ansonsten ist da in Magdeburg natürlich jetzt auch die spannende Frage, wie es im Sommer weitergeht, weil ja dann doch Leute wie Kars oder eben Elhan Kuri, also Elhan Kuri sicher und Kars womöglich den Verein verlassen werden. Und auch der Verbleib von Christian Titz ist zumindest ja nicht ganz gesichert. Da war man schon froh, wie die Saison gelaufen ist, aber eben auch ja gespannt, was die Zukunft da so bringt. Und nee, war auf jeden Fall sehr nett. Und dann hat uns der andere Thomas, also der Nicht-Podcast-Thomas, dann auch noch freundlicherweise zum Ordner und zur Polizei gebracht, damit sie uns diesmal den kurzen Viertelweg zum Gästeparkplatz zurückschicken.
Ja, vielleicht möchte ich noch kurz ergänzen, diese Trauerfeier oder diese kurze Kundgebung, die fand statt vor einer Gedenkwand. Das fand ich sehr, sehr schön. Das habe ich auch da schon geäußert und das wollte ich hier einfach noch einmal kurz erzählen. Und zwar gab es wohl vor 2 oder 3 Jahren einen Zwischenfall im Magdeburger Fankreisen, dass ein Mitglied einer Ultragruppierung unter Umständen, die mit dem Halleschen FC zu tun haben, zu Tode gekommen ist. Da gab es wohl Auseinandersetzungen in irgendeiner S-Bahn, U-Bahn, keine Ahnung was. Und daraufhin wurde also eine Gedenkwand dort installiert. Das fand ich eine sehr, sehr schöne Idee. Da standen verschiedene Bilder von Fans, die dann verstorben sind. Und da wurde also auch zum, 60 wäre er geworden, dieser Fanprojekt-Mitarbeiter. Und deswegen wurden da Kränze hingestellt. Also fand ich eine sehr, sehr schöne Art und Weise, wie man auch da nochmal visualisieren kann, dass halt so ein Verein halt auch irgendwie mit den Menschen zu tun hat und dass da halt viele Verbindungen sind und dass da die Leute halt auch trauern. Also ich weiß nicht, ob man sowas halt irgendwo an der Arena, kann ich es mir tatsächlich ein bisschen schlecht vorstellen, ob man sowas am Flingerbruch machen kann, dann ist er vielleicht wieder ein bisschen weit weg. Also ich fand die Idee einfach schön, das zu machen und fand das eine sehr, eine vielleicht nachahmenswerte Variante.
Ja. Das auf jeden Fall. Ja, und dann wurden wir eben zurückgebracht. Lustigerweise brachte uns der Thomas, der eben alle kennt, erst zu einem Ordner. Und der Ordner wiederum ging mit uns zur Polizei, die eine Sperre zwischen Gästebereich und Heimbereich aufrecht hielt. Und er redete kurz mit denen. Und die Antwort war natürlich auch, ja, aber selbstverständlich, sofort. Sie waren sehr höflich, das fand ich sehr gut.
Ja, wirklich alle sehr nett.
Nee, also man hat ja auch in Ostmagdeburg, gerade wenn man so in der Innenstadt mit Fanklamotten unterwegs war, auch schon schlechte Geschichten gehört. Und ich glaube auch, es gibt ja keinen Grund, den Leuten nicht zu glauben, dass es auch passiert ist. Ich muss jetzt sagen, ich war jetzt auch tatsächlich ein paar Mal in Magdeburg, ich habe da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ne, das muss natürlich nichts heißen. Aber eigentlich habe ich mich da immer mit den Leuten ganz gut vor Ort verstanden. Ja, und dann sind wir zurück. Wir haben schlauerweise natürlich auch keine Fanklamotten im Heimbereich da angehabt. Also so weit ging dann unser Mut dann doch nicht, auch meiner nicht, dass man das irgendwie den Leuten unter die Nase halten musste. Das hätte auch wahrscheinlich nicht so ganz gut geendet. Also zumindest jetzt viele Sprüche gegeben, was wahrscheinlich sehr unangenehm gewesen wäre. Und darum haben wir uns dann schnell umgezogen und sind in unseren ominösen Block 13. Also nicht in den großen Sitzplatzbereich in Block 15, wo die Ultras waren, und auch nicht in den Stehplatz Block 14, sondern in den kleinen Block um die Ecke 13, der ja also nicht so viele Leute fasst. Und der, ich glaube, da sind auch eine Menge Leute, die eigentlich Karten für diesen Block haben, dann doch in den anderen gegangen. Denn er war ja dann doch nicht so ausgelastet, wie es ursprünglich hieß. Und ja, da bin ich dann als erstes wohin gegangen, liebe Peti?
Die Wurst der Woche.
Ja, und die gab's nicht. Es gab leider keine Wurst der Woche. Schade. Oh.
Die Wurst der Woche.
Gab es nicht. Ja, Wattendriss. Hauptsache, sie haben da einen Getränkewagen. Ja, Bier gab's natürlich, aber nichts zu futtern, keine Wurst. Ich weiß natürlich, dass die Würste in Magdeburg wirklich schlecht sind, aber ja, das war natürlich scheppig. Ich hatte sowas ja schon geahnt oder vermutet, aber im Heimbereich sah es ja auch nicht so aus. Außerhalb, jetzt hätte es da Würste gegeben, aber die Würste, die ich innerhalb des Stadions gegessen hatte und auch das, was ich so gehört habe von anderen Leuten, Grüße an Daniel oder Torben, war wohl auch nicht so dolle. Da hat sich also nicht viel getan, aber trotzdem ein bisschen scheppig. Naja, und 4 Dixi-Klos gab es. 2 für Frauen, 2 für Männer, wurde sich aber nicht genau dran gehalten.
Nö, es gab eine große Anstellschlange, wo Männlein und Weiblein gemeinsam standen.
Und was war für die Leute dazwischen und außerhalb? Für die gab es kein Symbol.
Ach so, ja, da hätte man diesen Schieberegler einfach in die Mitte stellen müssen.
Ach so, ja. Das wäre interessant geworden.
Aber was ich interessant fand, also Dixi-Klos haben ja einen sehr schlechten Ruf, möchte man meinen.
Ja, ich fand die jetzt auch nicht geil, aber.
Aber sie rochen schön zitronenfrisch.
Ja, meins nicht.
Nee,
ach nee. Nachdem ich da war. Nee, wie denn ohne Wurst?
Es ist nicht übergelaufen immerhin, das war ja schon mal.
Ja, keine Wurst. Und ich hatte schon überlegt, ist das jetzt ein gutes Omen oder nicht für das Spiel? Heute ist doch jetzt wissen auch egal. Nee, aber jetzt wissen wir, es gibt also eine neue Regel. Wenn Thorsten keine Wurst kriegt, dann geht das Spiel auf jeden Fall in die Hose. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Tja, zum letzten Spieltag dieser Saison war die Ausfallliste tatsächlich endlich wieder ein bisschen überschaubar. Nur noch Tim Rossmann, Moritz Boniquateng und Jenan Pecinovic standen nicht zur Verfügung. Vincent Vermey kehrte nicht nur in den Kader zurück, sondern wurde kurz vor Schluss auch noch eingewechselt. Ja, zur Aufstellung, da gab es wenig Überraschungen. Es spielte dieselbe Mannschaft wie gegen den FC Schalke 04. Den ersten FC Schalke 05. Und im Tor, also Florian Kastenmeier in der Viererkette von rechts nach links, Zimmermann, Oberdorf, Siebert und Gavory. Davor im defensiven Mittelfeld Giovanni Arc und Moritz Heyer. Die offensive Dreierreihe im Mittelfeld von rechts nach links Appelkamp, Johannesson und Van Brederode. Und vorne in der Spitze David Kownacki. Interessant allerdings in dieser Partie, und das fiel ja nun, ich sag mal, nach ein paar Minuten auch uns beiden sofort auf, dass die Fortuna deutlich weniger raumorientiert spielte als zuletzt. Ich glaube, Daniel Thun hat es auch kurz hinterher auf der PK erwähnt, aber es war sehr auffällig, wie Tim Oberdorf ist Barış Artık, also literally bis hinter die Mittellinie quasi teilweise gefolgt. Da wurde zwar der Spieler hier und da auch mal übergeben, also mal hat es auch Siebert gemacht oder Arc, aber gerade Artık wurde da in eine komplette Manndeckung genommen und insgesamt spielte man da sehr, ja, sag ich mal, man nennt es immer so altbacken, aber der Zweck heiligt die Mittel. Man spielte da entsprechend sehr mannorientiert. Grundsätzlich hatte natürlich Magdeburg schon trotz allem mehr Ballbesitz, weil das ihr Spiel ist, ne, eines der dominantesten Teams der Liga. Die erste Viertelstunde wurde das aber in keiner Form wirklich gefährlich. Die Fortuna hingegen in der 19. Minute mit ihrem ersten Angriff über rechts, da spielen Oberdorf und Zimmermann einen sehr schönen Doppelpass, bei dem Zimmermann dann im Strafraum landet. Und übrigens, ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, ob der Schuss abgefälscht ist oder Zimmermann den wahnsinnig geil trifft und der sich so komisch dann über Reimann ins Tor senkt. Hast du da eine Meinung zu? War der abgefälscht oder war der einfach geil geschossen?
Also es sieht in... Ich verstehe deine Verwirrung, ja, und ich kann sie auch nicht
auflösen
oder lindern. Ich glaube, die verschiedenen Perspektiven geben verschiedene Hinweise.
Es sieht einmal so aus, als würde Heber möglich, sein Bein da reinmachen, dass es so zum Boden lang geht. Es gibt aber auch Perspektiven,
aber jetzt auch nicht irgendwie, dass
wo man
der
sieht,
Ball
dass er den so voll trifft.
Genau, man sieht auch nicht, dass der Ball irgendwie seine Flugbahn so besonders oder seinen Spin oder sowas ändert, was ja auch immer noch so ein bisschen ein Hinweis für sowas ist. Also ganz schwer zu sagen. Hätten wir Zimbo fragen müssen.
Ja, fragen wir ihn mal. Zimbo, wenn du uns hier hörst, dann sag doch mal bitte Bescheid, was du da gemacht hast. Ja, und so führt die Fortuna also nach 19 Minuten mit ihrer ersten Torschance gleich mit 1:0. Da hat Magdeburg ein bisschen dran zu schlucken. Sie versuchen es zwar weiterhin auf die übliche spielerische Variante, ne, spielen sehr gepflegten Ball hinten raus. Das sieht man dann auch schon bei der Passquote in der ersten Halbzeit. 91% auf Magdeburger Seite, Fortuna mit 85 da auch gut. Und sie kommen aber nicht wirklich zu Torchancen, weil gerade diese Manndeckung für entscheidende Spieler wie eben Artık dann relativ viele Probleme bereitet, sodass sie kaum nach vorne kommen. Und die Fortuna hingegen in ihren Kontern einfach sehr gefährlich ist. In der 27. Minute ist es dann die zweite Chance. Das ist Van Brederode, der von links in die Mitte flankt. Und ja, Johannesson, der wirklich frei zum Kopfball aus wenigen Metern kommt. Man merkt, der Junge muss mal ans Kopfballpendel. Der ist wirklich, also Kopfbälle kann Johannesson echt nicht. Mir ist das erste Mal so richtig krass in Elversberg aufgefallen, wo er abenteuerliche Defensivkopfbälle im eigenen Strafraum gemacht hat. Aber auch jetzt offensiv dieser Kopfball, den muss er besser aufs Tor bringen. Also das war eine gute Chance. Und in der 31. Minute, also 4 Minuten später, sollte man meinen, dass David Kownacki es besser macht. Das ist nämlich die dritte Chance. Und die ist noch klarer. Da ist es Gavory von links mit einer wunderbaren Gavory-Flanke, der letzten schönen Gavory-Flanke, die wir im Fortuna-Trikot gesehen haben. Und ja, David Kownacki kommt frei zum Kopfball. Das ist eigentlich eine Situation, wie er auch gegen Schalke gemacht hat. Den darf er setzen. Also, wenn man das dann auch nochmal im Fernsehen sieht, den kann man echt ins Tor köpfen, so frei, wie er da ist. Und das ist ein bisschen schade, denn ich glaube, in 2:0 wäre zu dem Zeitpunkt, hätte dem Spiel nochmal einen ganz anderen Drive gegeben. Denn so kommt langsam Magdeburg nach 35 Minuten ins Spiel. Man merkt das Geschehen verschiebt sich immer mehr zum Fortuna-Strafraum. Sie finden langsam Mittel, um sich dieser Manndeckung zu entziehen. Mittlerweile führt der SFC Köln auch schon 2:0. Und auch Elversberg, nachdem sie ihr erstes Tor aberkannt bekommen haben vom VAR, führt mittlerweile 1:0. Ja, und dann ist da in der 37. Minute die erste Magdeburger Chance. Da ist es Eugenie. Aber wir alle nennen ihn natürlich, gerade in der Folge mit Hörspiel-Kontext, natürlich Eugenie, der international gesuchte Innenverteidiger. Köfter Ameichis Flanke vor Kastenmeier übers Tor. Kastenmeier, gefühlt erwischt er ihn auch noch so ein bisschen, weil er den Ball nicht trifft. Ich habe mir aber die Szene nochmal angeguckt. Ich finde, man kann das so, die Fernsehbilder geben es nicht so her. Darum finde ich es dann richtig, dass Schiedsrichter Patrick Ittrich da nicht auf Elfmeter entschieden hat. Aber es war so die erste Torchance von Magdeburg und es war so ein bisschen der Startschuss, sollte man meinen. Es gibt aber vorher noch eine gute Szene von Johannesson in der 43. Minute. Da dribbelt er wirklich sehr dynamisch mal durchs Mittelfeld und kommt dann an der Strafraumgrenze zum Schuss. Sein Schlenzer geht aber knapp drüber. Auf der anderen Seite ist es Barisch Artik, der sich auf der linken Seite im Strafraum einmal festsetzt. Arik, der wie häufig die Sedan-Pirouette versucht hat in diesem Spiel. Ja. 3 oder 4 Mal. Einmal hat es, glaube ich, auch geklappt.
Aber einmal hat es geklappt, aber beim zweiten Mal hat es geklappt. Ja. Ansonsten ist er immer, hat er sich festgelaufen, ist hingefallen.
Ja, aua, natürlich. Aua. Aber in dem Fall schließt er tatsächlich gut auf die lange Ecke ab. Aber Kastmeier ist auf dem Posten, kann den Ball halten und Gavory klärt ihn dann. Ja, und so geht's in die Halbzeit mit einer 1-0-Führung. Ehrlicherweise auch durchaus verdient zu diesem Zeitpunkt, weil Fortuna doch für 35 Minuten das bessere Team war und erst hinten raus Magdeburg so ein bisschen aufgekommen ist. Da hat man eigentlich auch durch diese Manndeckungstaktik sehr viel an sich abprallen lassen. Aber man hat natürlich auch vielleicht die 2, 3 Chancen, die man danach hatte, nicht genutzt, um das Ergebnis noch zu erhöhen, so dass es eben nur 1-0 stand. Insgesamt tatsächlich eine gute Halbzeit aus meiner Sicht. Aber ich will nicht zu suggestiv fragen, lieber Andi. Deshalb gebe ich auch erstmal noch die Statistik kurz durch, bevor du dich dazu äußern kannst. Chancenmäßig 4-2 für die Fortuna. Also auch da kam es auf, auch 4-3 Torschüsse in dieser Halbzeit zugunsten der Fortuna. Laufleistung etwa gleich, ca. 54 Kilometer beide Teams. Man merkt, Magdeburg war spielerisch dominanter, 308-206 Pässe, also 100 Pässe mehr gespielt in einer Halbzeit. Aber das, wie gesagt, wundert nicht bei der Spielanlage beider Teams. Passquote hatte ich schon gesagt, Ballbesitz eben auch entsprechend 60-40. Und die Zweikämpfe, ich denke mir das nicht aus, das stand so im Kicker. 50% gewonnene Zweikämpfe bei Magdeburg und 43% gewonnene Zweikämpfe bei Fortuna. Das kann sich jetzt jeder über die Sommerpause selber mal ausrechnen.
Die 7%, ich glaube, die kommen, da hat Magdeburg versucht, einen Zweikampf zu führen.
Ah ja.
Aber nicht geschafft.
Ja, das kann natürlich sein. Ja, 2 Kämpfe und X-Goals entsprechend 0,53 für Magdeburg und 0,58. Da bin ich mir ehrlicherweise nicht ganz so sicher, wo die 0,53 herkommen, denn so richtig große Torchancen gab es eben kaum. Erst die beiden Dinger am Ende, aus meiner Sicht. Man hat hier und da mal aus einer halbwegs gefährlichen Position dann doch weit drüber geschossen, aber da könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Wert nach oben ging. So, aber jetzt kannst du sagen, würdest du mir beipflichten, dass die erste Halbzeit von Fortuna, und das geht natürlich bei dem Endergebnis ein bisschen unter, grundsätzlich recht ordentlich eigentlich war?
Ja, und ich fand sie vor allem überraschend.
Also, ja, wir kennen das nicht, dass wir die Spiele von Anfang an so gut spielen, ne?
Genau, normalerweise kommen wir erst zur zweiten Halbzeit. Wir waren sofort drin, wir haben sofort Druck gemacht. Man konnte der Fortuna anmerken, dass sie sich etwas vorgenommen hatte, dass sie einen Matchplan hatte. Und die nächste Überraschung war dann tatsächlich dieses doch sehr, sehr intensive, sehr mannorientierte Verteidigen über das ganze Spielfeld. Und es hat fast immer, es gab einen so einen Durchbruch, aber ansonsten hat es fast immer funktioniert auch, dass die Spieler auch übergeben wurden. Und
ja,
der, also das sehr hat auffällig. Mich wirklich beeindruckt. Also das kannte ich so von unserer Mannschaft nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das mal so gespielt haben.
Man muss sich das ja vorstellen, wenn so ein Oberdorf aus der Viererkette rausbricht, um Artik zu verfolgen, dann entsteht natürlich ein Raum dahinter, den kann man auch bespielen. Aber die wurden immer sofort dann in dem Fall von Siebert oder Zimmermann entsprechend geschlossen, sodass da nichts passiert ist. Und gerade Zimmermann fand ich auch war, also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir ein bisschen taktische Freiheiten den Spielern gegeben haben, weil Zimmermann turmte bei weiß Gott nicht immer nur auf der rechten Seite herum, sondern
ja, der war auch mal irgendwie links an der Mittellinie und
also es war ein bisschen wilder als die normale Fortuna-Taktik. Damit hat man Magdeburg auch ein bisschen überrascht und ich fand das eigentlich ganz gut, muss ich ja ehrlich sagen, zumindest in dieser ersten Halbzeit.
Ja, ich glaube, das kann man so nicht über die komplette Distanz spielen. Was ja. Was ich überraschend fand, dass es, also ich hätte gedacht, dass wir mehr Laufleistung dadurch gehabt hätten. Ne? Also das hat mich jetzt in der Statistik dann etwas überrascht, aber es kann natürlich sein, dass wir dadurch natürlich auch Magdeburg sehr ins Laufen gebracht haben, gezwungen haben.
Ja, das fand ich übrigens auffällig, weil die Spieler haben das ja gemerkt, so ein Artik, der war wirklich viel unterwegs. Ich habe jetzt zwar nicht die Individualstatistiken mir rausgesucht, aber der hat sich schon versucht, seinen Manndeckern zu entledigen. Ist ihm aber eben in dieser ersten Halbzeit kaum gewonnen. Man hat aber gemerkt, dass diese, ich will jetzt nicht zahlreichen vergebenen Torchancen, aber dass die Fortuna nach den paar vergebenen Torchancen dann eben immer mehr Probleme bekommen hat. Also was in der zweiten Halbzeit passieren sollte, deutete sich am Ende der ersten Halbzeit aus meiner Sicht schon ein bisschen an. Da ließ man sich zu sehr hinten reindrücken. Da war dann wieder diese sehr passive Fortuna dann auf einmal zu sehen. Es gibt aber nicht so richtigen Bruchmoment im Spiel, wo man eigentlich sagen kann, ja, irgendwie, dann wurde es komisch. Ne? Also es war so schleichend, möchte ich sagen.
Ich könnte mir vorstellen, also Elversberg geht ja irgendwann auf Schalke in Führung. Mhm. Und jetzt könnte ich jetzt küchenpsychologisch, wie das ja so unsere Art ist, den mentalen Downfall, der da beginnt, quasi hinkonstruieren. Ne?
Und aber ob die Spieler das alle wirklich in dem Moment mitbekommen haben.
Nee, deswegen sage ich ja auch küchenpsychologisch und konstruiert, aber
man wird es in der Halbzeit wahrscheinlich gewusst haben.
Genau, ich kann mir schon vorstellen, dass die gerade auch, weil unsere Mannschaft ja in der letzten Woche gegen den FC Schalke gespielt hat und wusste, was für eine Art von Fußball Schalke
schon so. Schon wieder Schalke-Diss hier. Was ist denn los, Andi, heute? Lass doch mal die Schalke in Frieden. Die haben genug eigene Probleme.
Ja, aber so, also wenn du dann weißt, okay, Elversberg führt auf Schalke und dann weißt du auch, Schalke hat, also ohne jetzt besonders zu dissen, das ist doch einfach Common Sense. Hm. Schalke hat ja jetzt diese Saison nicht dadurch bestochen, ein besonders super duper Aufholteam und
nö, so
charakterlich einwandfreie Mannschaft zu sein, ne? Also,
wenn ja, Schalke, wir brauchen jetzt nicht so viel über Schalke reden, ehrlich.
Nee, aber das ist vielleicht wirklich ein Punkt, dass man dann halt sagt, okay, und in dem Moment.
Ich bin da echt nicht bei dir. Ich bin da bei dir. Also auf dem Fußballplatz denkst du jetzt nicht über Schalke nach, sondern du bist mitten in einem Zweitliga-Fußballspiel. Da ist dein Kopf ganz so anders. Ernsthaft. Da geht es vor allem darum, zuzusehen, dass du deine taktischen Aufgaben erfüllst, dass du dich richtig positionierst. Da hast du keine Zeit. Selbst beim Einwurf, da denkst du vielleicht eine Millisekunde mal da dran. Aber nee, ich glaube, es lag eher daran, dass die Magdeburger nach und nach gemerkt haben, wie sie sich dieser Manndeckung besser entziehen können. Vielleicht wurde da auch von taktischer Seite vom Trainer ein bisschen was angepasst. Ich kann dir das jetzt nicht genau benennen, aber.
Wurde leider auf der Pressekonferenz nicht thematisiert, neben all diesen anderen spannenden Fragen.
Genau. Aber ich würde da jetzt nicht so sehr mit diesem psychologischen Ansatz kommen, dass da das, also bin ich jetzt nicht deiner Meinung, dass das eine Rolle gespielt hätte.
Ich habe nicht behauptet, dass das meine Meinung ist, ich habe behauptet, das könnte man konstruieren.
Ach so.
Ja, möchte ich hier, das ist alles konjunktiv.
Ja. Nur nicht so weit aus dem Fenster legen, der feine Herr. Na, dann lehn dich doch mal aus dem Fenster, weil ich glaube, wir sind uns einig, die erste Halbzeit war eigentlich ganz okay. Es deutete sich aber zumindest vor der Pause an, dass das noch ein schweres Stück Arbeit werden würde, diese Führung über die Zeit zu bringen. Und dann beriesle uns doch so lange erstmal mit den Erlebnissen auf den Rängen und Tribünen, mit dem Aufruhr, der so stattfand. Wie wäre denn das?
Sehr, sehr gerne.
Andis Pyro-Ecke.
Ja, hat nichts stattgefunden, deswegen können wir den Jingle jetzt wieder beenden. Nee, machen wir natürlich nicht. Es gab in Magdeburg an diesem Spieltag zwei Choreografien, oder vielleicht war es auch auf Düsseldorfer Seite nur ein Intro, das habe ich ja bis heute nicht verstanden, wo da der Unterschied liegt. Beginnen wir mit den Heimfans, um das einmal abzuhandeln, die hatten sich blaue und weiße Müllsäcke übergezogen und haben dadurch große, dicke Blockstreifen hergestellt und haben dann noch ein Spruchband auf dem Stand, irgendwas mit einem schlafenden Riesen, und dann hatten sie so große, große Blockfahnen hochgezogen, die irgendwelche Szenen dargestellt. So genau habe ich mir das nicht angeguckt, weil wir waren natürlich involviert in die Choreo bzw. das Intro, was auf Düsseldorfer Seite stattfand. Dort gab es eine Menge
Würste.
Ja, Würste, Luftballonwürste, ja. Da gab es Würste. In Rot und in Weiß gab es diese Würste. Dazu gab es Konfetti, welches man schmeißen konnte. Dann gab es so Luftschlangendinger, die man auch schmeißen konnte. Und ein Spruchband, möchte ich es mal nennen. Auf diesem Spruchband stand: Darum singe ich, so laut ich kann. Und das bereits in der letzten Choreo verwendete Bild mit diesem jugendlichen Menschen mit dieser ballonseidenen Mütze auf wurde ebenfalls wieder verwendet, diesmal in leicht abgewandelter Form, sodass die Person also schrie bzw. sang. Und auf einen Countdown, der von 74 bis 0 heruntergezählt wurde, wurden dann also die Konfettis geschmissen und dann wurde noch ein bisschen Rauch und Feuer gemacht im Block. Ein, wie ich fand, sehr, sehr stimmungsvolles Bild. Das hat echt schön ausgesehen. Ja. Viel, viel Rauch, das gefällt mir immer gut. Sie hatten auch dieses Mal nicht diesen billigen Stinkerauch dabei, sondern den guten Rauch, der nicht so doll stinkt, fand ich. Das haben wir auch schon anders erlebt in der Vergangenheit. Insgesamt hat dann über den Zeitraum des gesamten Spiels hat's immer mal wieder gebrannt. Und was mir aufgefallen ist, es gab nicht eine einzige Durchsage, die ich wahrgenommen habe, vom stimmt. Stadionsprecher.
Der war sagte, auch nicht gut zu hören bei uns, muss man auch sagen.
Ja, vielleicht, also ich habe, ne, deswegen sage ich, weil ich wahrgenommen habe, ja. So von wegen, ja, hier, lass das doch mal da sein mit dem Feuerchen im Block. Ne, das wurde, also es gab keine Einblendungen, die ich gesehen habe, keine Durchsagen. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, komm, letzter Spieltag, lass wir mal 5 gerade sein. Mal sehen, ob das die DFL oder der DFB oder wer auch immer da die Strafen verteilt am Ende des Tages. Auch so sieht, ich glaube nicht. Ich glaube auch übrigens nicht, dass wir Randalemeister 2025 in der zweiten Bundesliga geworden sind. Dafür hat der FC, glaube ich, seine Megastrafen mal irgendwann jetzt ja in dieser Saison bekommen. Da werden wir bei weitem nicht drankommen mit unseren Strafzahlungen.
Wurde bei Magdeburg gezündet?
Nein. Auf Magdeburger Seite habe ich nichts gesehen. Ansonsten muss man sagen, dass die Stimmung mindestens mal in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut war. In der zweiten Halbzeit gab es natürlich dann ein paar stimmungsdämpfende Situationen mit den Toren, wo es dann...
Hat sich aber nicht wirklich ausgewirkt, oder?
Ja, es gab so eine ganz leichte kleine Delle, aber alles in allem eine... sag mal, der Saison angemessene, ein guter Support. Es haben alle auch die Mannschaft hinterher sehr, sehr ordentlich verabschiedet. Niemand war böse. Auch hier würde ich heute für den Support des letzten Spieltages, alle, die da waren, hatten Bock und haben eine gewisse Zeit lang daran geglaubt, dass es gehen kann. Und auch als es dann nicht mehr ging, wurde trotzdem die Mannschaft weiter unterstützt und wurde weiter gesungen. Und deswegen gibt es auch heute wieder, so wie letzte Woche auch, 4,5 von 5 Pyrofackeln von mir. Ein versöhnliches Saisonende.
Ja, das ist das Übliche auswärts, ne? Da gibt es an der Stimmung wirklich wenig zu kritisieren. Und irgendeine kleine Show wird ja immer geboten. So auch dieses Mal. Tja, eine Show in der zweiten Halbzeit, die bot leider nur der 1. FC Magdeburg.
Woran hattet ihr Lege? Die zweite Halbzeit.
Tja, hat es an dem Wechsel gelegen, denn zur Halbzeit kam Lündahl für Gavory auf die Linksverteidigerposition. Wissen wir eigentlich warum? Mein Tipp, muskuläre Probleme.
Ach so, habe ich jetzt auch nichts drüber gelesen.
Weiß irgendwo, man nicht, ne? Im Zweifelsfall, es hat sicherlich keine sportlichen Gründe gehabt, weil Gavory eigentlich jetzt eine ordentliche erste Hälfte gespielt hatte.
Der Vertrag ist schon in der Halbzeit ausgelaufen.
Der ist ja für Halbzeit ausgelaufen, es ging einfach finanziell nicht mehr. Ja, Lündahl kommt für ihn und steht auch tatsächlich gleich praktisch in derselben Minute auch in der 46. im Mittelpunkt. Da führt er nämlich in einen Einwurf in der Nähe des Fortuna-Strafraums aus. Und den wirft er so ungeschickt Richtung Arc. Ich bin mir nicht sicher, ob Arc auch etwas spät reagiert, aber es gab schon eine Menge schuldige Blicke raus zu Lündahl hinterher, sodass Arc diesen Ball nur zur Ecke klären kann. Und
vollkommen unnötig.
Eine absolut unnötige Ecke. Und in der 47. Minute kommt diese Ecke von Barış Artık. David Kownacki springt drunter her und dann ist da Eugene, der international gesuchte Kopfballspieler, der zum 1:1 aus 5 Metern einnickt. Keine Chance für Kastenmeier. Die kalte Dusche, also so, wie du nicht willst, dass der zweite Halbzeit beginnt und ja, vollkommen selbst herbeigeführter Ausgleich. Gleichzeitig geht Elversberg noch 2:0 in Führung. Also rein psychologisch muss ja jetzt alles zusammenbrechen und tatsächlich ist es auch erstmal Magdeburg, das jetzt weiterhin wie schon vor der Pause das Kommando übernimmt. In der 51. Minute ist es Mathiesen, der aus 16 Metern knapp rechts vorbeischlänzt. In der 52. Minute gibt es ein Solo von Kars, dessen Flachschuss dann aber kein Problem für Kastenmeier ist, der ihn festhält. In der 57. Minute haben wir dann allerdings endlich eine Chance für Fortuna. Nach einer guten Kombination kommt Kovnatski wirklich fast an den Ball, um ihn aufs Tor zu bringen. Mathiesen köpft den Ball da vor ihm weg und zwar fast ins eigene Tor. Wirklich, der Ball geht ganz knapp am Pfosten vorbei zur Ecke, die dann aber nichts einbringt. Und in der 60. Minute gibt es kurz danach noch eine Chance. Da ist es tatsächlich ein Überzahlkonter, 3-2 mit Appelkamp in der Mitte. Aber statt links den relativ freien Van Brederode mitzunehmen, schließt er relativ eigensinnig selbst ab mit einem Flachschuss, der kein Problem für Reimann dann am Ende ist. Ja, und die Strafe folgt auf den Fuß. In derselben Minute ist es Amaechi, der vom Strafraum einmal abzieht und da steht Arc im Weg, fälscht den Ball unglücklich und recht unhaltbar für Kastenmeier ab, also nicht nur recht unhaltbar, er reagiert dann zwar nicht mehr und der Ball war auch schon länger unterwegs, aber es ist natürlich auch, wenn der Ball die Richtung nochmal ändert, obwohl man in die andere Richtung unterwegs war, dann hast du da wenig Chancen als Torhüter. Ja, und so steht es dann nach 60 Minuten 2-1. Das behagt der Fortuna gar nicht, so wie die Phase vorher. Ne? Da gab es zwar noch mal die ein, zwei Momente, aber Magdeburg war jetzt schon sehr am Drücker. In der 66. Minute kommt Danny Schmidt für Giovanni Arc, geht auf die rechte Seite, Appelkamp dann in die Mitte. Aber nur eine Minute später fällt das 3-1, ein Umschaltmoment diesmal von Magdeburg. Artig setzt da Neuenberger relativ stark mit einem Steilpass mit dem Außenriss ein. Und der ist dann frei vor Kastenmeier und kann den Ball ihm, ich glaube sogar durch die Hosenträger, weil er in der Bewegung ist, also Kastenmeier, hinein ins Netz schieben. Fortuna hat jetzt in dieser Phase wirklich große Probleme, wieder ins Spiel zu kommen. Elversberg führt zudem immer noch, Karlsruhe mittlerweile auch, sodass man theoretisch mit einem Sieg noch Platz 4 hätte erreichen können. Aber dafür passierte auf dem Feld zu wenig. Das Ganze, also auch diese mannorientierte Deckung und so weiter, das hat man nicht mehr so stark gesehen. Vielleicht wurde da auch umgestellt. Das hat aber auch nicht mehr so stark oder so gut funktioniert. In der 80. Minute kommt dann noch Ioa für Zimmermann. Lündahl geht dafür auf die Rechtsverteidigerposition und Ioa auf die Linksverteidigerposition. Und ja, in der 81. Minute fällt dann sogar noch das 3-2-Anschlusstor. Da turnt Siebert irgendwie vorne herum. Gnacker ist da als letzter Mann am Ball, trennt sich aber nicht schnell genug davon und Siebert setzt seinen Körper relativ robust, aber fair ein. Er hält den Ball, spielt ihn sofort Johannesson in den Lauf, der dann frei vor Reimann trocken den Ball unten rechts einschweißt. Übrigens das 1000. Zweitligator der Fortuna. Doch schön, dass Johannesson das immerhin erzielt hat. Das sollte der letzte schöne Moment dieses Tages sein. In der 88. Minute kommt nämlich Niemetz. Nein, das ist jetzt sehr unglücklich übergeleitet. Aber es gibt die Höchststrafe für Lündahl. Er wird nämlich wieder ausgewechselt. Und stattdessen kommt Niemetz sozusagen als sehr offensive Variante auf der rechten Seite. Und Vermey kommt für Haier, der sozusagen, also es wird sozusagen das defensive Mittelfeld aufgelöst und vorne jetzt auch mit langen Bällen agiert. Aber es gibt erstmal in der 89. Minute einen Konter. Magdeburg 3-1. Mosonda hätte da einfach rüberlegen müssen auf die mitgelaufenen Spieler. Aber stattdessen schließt er eigensinnig ab und schießt Kastenmeier an. Aber in der 92. Minute gibt es dann letztendlich die Entscheidung, da ist es ein hoher Ball von Amaechi, den Kars sehenswert in der Luft annimmt und dann Volley direkt in die lange Ecke versenkt. Frei vor Kastenmeier erneut. 4-2. Ja, in der 90. plus 3 gibt es noch einen Freistoß von der Strafraumkante, den Appelkamp relativ eigensinnig schon wieder abschließt. Aber das war's. Fortuna einfach defensiv unfassbar schwach nach der Pause. Irgendwie auch nicht mehr konzentriert bei der Sache und natürlich auch mit ein bisschen Pech, gerade was jetzt das Entstehen der Ecke betrifft, zum 1-1 oder dem abgefälschten Schuss. Und vorne dann doch letztendlich relativ glücklos. Diese Nackenschläge, die hat man dann nicht mehr verkraften können, nochmal sich wieder aufzurappeln. Aber ja, vielleicht als Fazit, ein Spiel wie die Saison, ne? Mit guten Phasen, mit schlechten Phasen, aber nie so konstant, nie so mit der Balance, die man eben haben muss, um dann eben über längere Zeit, in diesem Fall 90 Minuten, erfolgreich zu sein. Am Ende stehen 8-7 Chancen für Magdeburg. Also Fortuna hatte durchaus ihre Chancen. Das zeigt auch der XG-Wert. Ne? Der steht von 1,9 bei Magdeburg zu 1,1 bei Fortuna. Also so weit war man tatsächlich nicht auseinander. Beide Teams haben auch ein bisschen, sagen wir mal, mehr Tore geschossen, als der XG-Wert das eigentlich vorgesehen hat. 14-9 Torschüsse gehen aber schon an Magdeburg, die dann auch bei der Laufleistung 2 Kilometer mehr haben, 115-213 in etwa, oder sogar 116 fast. Gespielte Pässe 525-391. Ebenfalls ein größerer Gap. Passquote ist relativ gleich geblieben. 90 bei Magdeburg und 86 bei Fortuna. Ist beides relativ stark. Also man hat da schon qualitativ hochwertiges Fußballspiel gesehen. Ballbesitz 57-43. Hat Fortuna sogar ein bisschen mehr auf ihre Seite gezogen. 2 Kämpfe 60-40 für Magdeburg. Da stimmt auch die 100% Statistik wieder. Aber insgesamt dann doch zu sehr auf deren Seite. Ja, du hast ja deine These eben schon geäußert. Wie konnte es sein, dass Fortuna in der zweiten Halbzeit so sehr den Faden verliert von einem Spiel, das sie eben 35 Minuten lang gut bestritten hat?
Ich glaube, der Knackpunkt ist tatsächlich diese Appelkamp-Chance in der 60. Minute.
Ja, das, wichtiger Zeitpunkt.
Das habe ich mir zuflüstern lassen von einem älteren Herrn in der Tankstelle, als wir nach dem Spiel tankten, kam er nämlich zu mir und sagte: Wenn ihr den gemacht hättet, dann wäre das anders ausgegangen. Und ich muss diesem älteren Herrn, der war sehr weise, grauhaarig und weise, ich muss ihm beipflichten. Denn, also, die Frage ist natürlich, hätte Van Brederode den reingemacht? Weiß man nicht. Aber der Schuss von Appelkamp war leider doch sehr, sehr schwach. Also, ja, da wäre es auf jeden Fall die klügere Entscheidung gewesen, den nach links rauszuspielen. Und in der gleichen Minute kriegst du dann halt ganz blöd das 2-1 und dann, glaube ich, geht halt auch wieder der Kopf an und dann weißt du, boah, jetzt müssen wir 2 schießen und auf den anderen Plätzen sieht's scheiße aus und sowas. Und natürlich hat die Fortuna dann auch den Willen noch gehabt und wir haben ja auch nochmal massiv aufgemacht und haben Kastenmeier ganz am Ende mit nach vorne geholt und
ja, bei so einem Standard, aber das
genau, ist ne? nicht mehr also
genau, hinten raus machen wir auf, ne? Das ist dann, also dieses
genau, 4-2 also das von Karsfeld. Das passiert dann halt, ne? Aber genau, auch genau. Zum
wir
Beispiel,
kämpfen uns ja eigentlich auch nochmal schön ran.
Genau, dass Johannes dann das Ding, ne, macht, was Siebert da gut holt, ne? Und was macht Siebert da am gegnerischen Strafraum, ne? Das,
ja, gut, reine Willenssache, dass man da doch noch was reißen möchte. Also, das spricht übrigens gegen die These, dass man sich hat hängen lassen, ne?
Nee, das habe ich auch nicht gesagt, ne? Und
ja, aber dass einen das halt beeinflusst hat oder sowas, das machst du ja nicht, wenn du sagst, na, jetzt ist es auch egal. So, ne? Also, das konnte man nicht spüren. Aber ich glaube natürlich auch, also man muss halt auch über den Gegner sprechen. Magdeburg hat dann ein gutes Spiel gemacht. Ne? Die sind ja auch spielerisch stark. Die haben uns jetzt 2-mal diese Saison vermöbelt. Davor das Jahr haben wir sie 3-mal vermöbelt. Ja. Nächstes also Jahr nächstes kommt die Jahr Revanche. Dran, ja, genau, dann sind wir wieder dran. Schauen wir mal, was dann passiert. Die haben es halt auch gut gemacht. Die haben Mittel und Wege gefunden, diese Räume dann zu bespielen, die halt vielleicht bei so einer mannorientierten Deckung entstehen, wobei das eben auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr so intensiv gemacht wurde. Und das war vielleicht ein Faktor, aber vielleicht ist auch, wie du sagtest, etwas, was man nicht so durchziehen kann.
Haben wir das in der zweiten Halbzeit wirklich also vom Grundansatz her noch so gemacht?
Ja, mein Gefühl war, das war nicht mehr so. Allerdings hat sich auch, glaube ich, die Positionierung zum Beispiel von Artig verändert. Der spielt ja eigentlich gerne so auf der linken Seite, so invers, ne, dass der immer so diese Flanken zum Tor hin, diese tückischen spielt. Und in der zweiten Hälfte war er mehr so hinter den Spitzen, so als zentraler Zehner. Und ja, vielleicht hat das dann auch dazu geführt, dass es halt auf Magdeburger Seite einfach besser geklappt hat, dass die Angriffe über ihn liefen. Und außerdem muss man sagen, das möchte ich dann nicht vermeiden, Ameichi auf der rechten Seite bei Magdeburg hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Warum? Weil Lindahl ein eher schwaches Spiel gemacht hat. Und man muss auch sagen, die Abwehr stand mit ihm als Linksverteidiger deutlich schwächer als vorher mit Gavory. Also ich hoffe zumindest nicht, dass unsere zukünftige Planung ist, dass Lindahl der Linksverteidiger der Zukunft der Fortuna ist. Ja, da sehe ich ihn erstmal nicht. Aber dazu kommen wir dann vielleicht noch in der Einzelkritik. Es hat auch sicherlich jetzt nicht heute an irgendwie oder gestern an einzelnen Spielern gelegen. Aber das ist auf jeden Fall auch Teil der Wahrheit. Und dann würde ich ehrlicherweise sagen, so viel müssen wir dieses Spiel dann auch nicht. Ne? Ja. Es ist dann auch egal zu sagen, ja, was heißt das jetzt für die Zukunft? Hat sich da Tune vercoacht oder hat das nicht? Da würde ich jetzt sagen, also es gab ja da mal wieder, es gibt da ja auf diesen Druckos ja immer Kommentare.
Es gibt sehr wütende Menschen, die sehr viel Meinung haben.
Genau, die auch die erste Halbzeit dann vergessen haben, ne? Wo Fortuna eben das bessere Team ist. Aber ja, hinten raus verlieren wir das verdient, selbstverständlich, so wie wir den Faden verloren haben. Wir haben auch einfach dann zu viele Torgelegenheiten zugelassen und unsererseits unsere eben nicht abgeschlossen oder zu harmlos abgeschlossen, weil die waren durchaus da. So ist es nicht. Ich habe es ja schon gesagt, bei uns gezählt 8-7 Chancen. Naja, sei es drum. Gucken wir uns ein letztes Mal noch die Noten der Spieler an und füllen damit unsere Notentabelle für diese Saison zu Ende aus.
Hefte raus, Klassenarbeit.
Und weißt du was? Heute mache ich noch mal zum letzten Mal Florian Kastenmeier, den du ja sehr häufig machst. Der hatte ein, zwei Momente, in denen er sich auszeichnen konnte. Allerdings aus meiner Sicht jetzt keine absolut krassen Situationen, wo man die berühmten Unhaltbaren hält. In der ersten Halbzeit dauert es lange, bis Magdeburg überhaupt zu Torchancen kommt. Da ist es dann einmal die Situation, wo er vielleicht ein bisschen Glück hat, dass der VAR nicht aktiv wird, weil er vielleicht Eugene, den international gesuchten Gefaulten, da noch am Kopf berührt. Stattdessen hat er die eine Szene von Attic, wo er den Ball hält und ja, in der zweiten Halbzeit bei den Gegentoren, da ist er so bei allen Gegentoren mehr oder weniger bewegungslos. Das will ich ihm jetzt nicht als negativ auslegen. Es ist nur irgendwie auffällig. Ne? Beim 1-0 steht er, beim Kopfball aus 5 Metern kann er nichts machen. Beim abgefälschten Schuss kann er nicht wirklich was reagieren. Beim 3-1, da wird er so ein bisschen getunnelt. So, ne? Da kann er sich auch nicht mehr so richtig hinbewegen. Und beim 4-2 ist es dann der Schuss von Kars, dem er auch nur noch hinterher guckt, wo er auch nicht mehr runtergehen kann.
Ja, bei einmal bleibt er gut stehen und wird angeschossen.
Genau, aber da wird er auch wirklich so ein bisschen angeschossen. Darum, er konnte das jetzt weder verhindern, noch hat er große Schuld an der ganzen Sache, weshalb ich dann tatsächlich, lange Rede, kurzer Sinn, bei der 3 lande. So ist es dann halt.
Ja, machen wir.
Genau. Guck mal, und ich habe das ja nur gemacht, Andi, damit du erstmal Valgir Lindahl Fredriksen bewerten kannst, der übrigens, wie ich hier sehe, echt lange jetzt keine Note mehr bekommen hat. Seit dem Heimspiel gegen Münster tatsächlich nicht mehr benotet, nicht mehr lange genug auf dem Feld gestanden. Hat man es ihm angemerkt, Andi?
Ein wenig, würde ich sagen. Ein wenig hat man es ihm angemerkt. Ich habe wirklich mit mir gerungen, um positive Aspekte zu finden. Und du weißt, ich bin ein positiv denkender Mensch. Wir sind der positiv denkende Podcast. Aber es gibt den Einwurf. Es gibt insgesamt, finde ich, die Unsicherheit oder die wachsende Unsicherheit in der zweiten Halbzeit, was die Außenverteidigung oder insgesamt die Verteidigungsreihe angeht, haben wir angesprochen. Es gibt ja auch einfach Gründe, warum Tune ihn wieder rausnimmt. Das werden keine spieltaktischen Gründe gewesen sein oder nicht.
Nein.
Nur. Nicht nur also, vielleicht.
Genau, das wäre uns eine schöne Frage gewesen, die man mal auf der PK hätte stellen können.
Ja. Und da haben sich andere um uns herum sehr viel mehr drüber aufgeregt, aber auch mir ist es, und das ist einer der Hauptkritikpunkte, die ich ja regelmäßig habe, wenn Lindahl spielt, der Offensivdrang oder die Idee, offensiv zu spielen, ist wenig vorhanden. Es gab sehr, sehr wenige Pässe, die nach vorne gingen. Es wurde, auch als wir noch zurücklagen, oder wir lagen ja die ganze Zeit dann zurück, da gab es genug Möglichkeiten, auch mal den Ball einfach wieder nach vorne reinzubringen. Aber die Idee ist dann nicht gekommen und es wurde dann zu Kastenmeier gespielt oder halt einfach wieder auf die Innenverteidigerposition zurückgeflankt. Das hat mir gar nicht gefallen. Ich bin wirklich wohlwollend, wenn ich sage, das ist eine 5. Ich bin eher bei einer 5,5. Aber
weißt du, was der Kicker ihm gegeben hat?
Nee, habe ich nicht geguckt.
3,5.
Ernsthaft? Mhm. Sehe ich nicht. Sehe ich wirklich nicht.
Nee, ich bin bei dir bei der 5.
Ja.
Zumal er den Einwurf ja zum 1-1 halt ja, genau, definitiv einmal unglücklich durchführt.
Ja.
Und ja, man muss ihn vielleicht in Schutz nehmen. Ne? Linksverteidiger als Rechtsfuß ist jetzt echt nicht seine Sahneposition. Man kann aber auch die Frage stellen, oder beziehungsweise, nein, ich kenne die Antwort eigentlich. Oder es gibt zwei Antworten. Warum bringt Tune nicht Emanuel Ior, der diese Position nachweislich schon auch durchaus ordentlich durchgeführt hat. Mhm. Naja, es steht halt zur Pause 1-0 für die Fortuna, da wählst du dann tendenziell vielleicht eher den defensiveren Ansatz. Ja, oder halt sagst, naja.
Ior für 45 Minuten.
Und das ist der zweite ja, Punkt, genau. Hat er die Kraft jetzt nach den zuletzt, also er hat ja nicht wirklich guten Rhythmus zuletzt gehabt, ja. Ior. Darum, den Wechsel würde ich ihm nicht vorwerfen, dass er das gemacht hat.
Ja, ne, die Grundidee kann man verstehen.
Ne, genau. Er konnte jetzt auch nicht ahnen, also Lindner wirkt ja auch wirklich ein bisschen nervös. Also er hat auch mal so einen Ball auf der rechten Seite dann später ins Aus vertüttelt und sowas. Ne? Also ja, du wirklich das Gefühl hattest, okay, das wird heute nicht mehr sein Tag. Ja, und dann haben wir zu dem Zeitpunkt uns da nicht so Gedanken drüber gemacht. Nicolas Gavory das letzte Mal im Fortuna-Trikot gesehen. Und ich fand, er hat tatsächlich eine ziemlich ordentliche erste Halbzeit gemacht, wie er zuletzt häufiger gespielt hat. Er hat auf seiner Seite kaum was anbrennen lassen, hat auch mal, ich weiß noch, als der Kastenmeier den einen Schuss von Artik hält, da klärt er den dann geistesgegenwärtig dann auch sofort aus dem Strafraum heraus, hat die Flanke auf Kovnatski in der ersten Halbzeit, die zu einer großen Torschance führt. Das war deutlich besser als von Lündahl. Jetzt vielleicht nicht so ganz große Top-Leistung, wie jetzt auch zum Beispiel letzte Woche gegen Schalke, da war er noch auffälliger. Aber ich bin da bei einer Note 3 für Gavory in der ersten Halbzeit.
Ja.
Und dann kannst du ja mal über Moritz Heier sprechen.
Ja, bei dem.
Da habe ich eine Szene nicht erwähnt, die ich hätte erwähnen müssen. Weißt du welche?
Ja, wo er
vor dem 3-1.
Ein Offensiv-Zweikampf vor dem 3-1 geht und den Ball vertüttelt.
Korrekt.
Genau. Und das ist auch der Grund, warum ich ihm, also für die erste Halbzeit hätte ich ihm eine 3 gegeben. Da fand ich ihn, so wie das gesamte Team, wirklich solide und ne, mit viel Laufbereitschaft und
hat auch Füße drin in der Vorbereitung auf die Szenen. Also setzt dann Gavory ein, der dann auf Kovnatski flankt zum Beispiel.
Ja. In der zweiten Halbzeit, aufgrund dieser wirklich sehr unglücklichen Situation, die er da vor dem 3-1 hat, wäre ich eher im Viererbereich.
Ja, dann sind wir in der Mitte, wa?
Ja, also wäre es wohl die 3,5.
Ja, gut. Kann man so machen.
Vielleicht grundsätzlich. Vielleicht wäre es auch eine 4,5, wenn er das Tor mit verschuldet, dann wärst du bei der 4. Aber
ja, es sind natürlich immer noch Leute dazwischen, ja, die das Ganze verteidigen können.
Ja.
Und es passiert natürlich schon mal, dass man in der gegnerischen Hälfte den Ball verliert. Ja. Aber natürlich war das sein Ding. Ansonsten fand ich ihn jetzt grundsätzlich ordentlich. Man weiß halt, was man von Haier bekommt, was man nicht bekommt. Ne? Der
richtig.
Hilft durchaus bei der defensiven Stabilität, ist aber kein Mann um der berühmte Box-to-Box-Spieler, der den Ball von der einen Hälfte in die andere trägt. Das muss man dann auch sagen. Ja, und dann kommen wir. Nee, Io hat nicht genug gespielt, ne? Dann kommen wir zu Tim Oberdorf. Da habe ich ja schon gesagt, der verfolgt Artig im Grunde bis unter die Dusche, wie es früher immer so schön heißt. Zumindest in der ersten Halbzeit. Macht das auch eigentlich ganz ordentlich. Also stört dessen Kreise wirklich so sehr, dass er sich lange Zeit nicht entfalten kann. Und hat zwischendurch noch die Zeit, mit Matthias Zimmermann das 1-0 zusammen zu erzielen. Also Oberdorf ist ja im Doppelpass involviert und bereitet es auch vor. Das ist stark. Bei den Gegentoren später, man kann ihn vielleicht hier und da nicht so ganz rausnehmen aus der Nummer, aber grundsätzlich fand ich jetzt nicht, dass er irgendwie da schlechtes Stellungsspiel gebracht hat oder ähnliches. Im Gegenteil, es gab diese eine Kontersituation, die dann so egoistisch direkt auf Kastenmeier abgezogen wurde. Und Oberdorf hat die sehr geschickt herbeigeführt, weil er nämlich den Passweg zu den Spielen in der Mitte, etwas, was ich immer gerne mache, wenn du EFC gegen mich spielst, er hat den Passweg wirklich so gut zugemacht, dass der Spieler im Grunde fast nur aus nicht bestem Winkel auf Kastenmeier abschließen konnte. Also das war geschicktes Verteidigen, muss ich ernsthaft sagen, weil er da quasi 3-1 war. Mhm. Und Oberdorf hat die anderen beiden aber zugemacht, dadurch, wie er sich positioniert hatte. Trotz allem aber, ne, bei 4 Gegentoren, er war jetzt bei den Toren zwar nicht selbst so mit involviert, 2,5 wäre mir aber ein bisschen zu hoch, darum bin ich dann bei ihm bei der 3 im Endeffekt gelandet.
Ja. Ja, 2,5. Nee, 2,5 ist zu doll. Ich bin schon in den Gedanken natürlich bei meiner nächsten Bewertung.
Ach so. David Savic, ja, wie fandest du ihn?
Joshua Kwasi. Jamil Siebert. Ja, insgesamt auch an den Gegentoren, soweit ich mich entsinnen kann, nicht direkt beteiligt. hat die gute Situation vor dem 3:2, wo er den Ball abluchst, insgesamt auch umtriebig auf dem Feld, möchte ich es mal nennen, also auch eher an vielen Stellen zu sehen. Auch da die Frage, reicht das für eine 2,5 oder ist es eher die 3? Und ich fühle eher die 3 als die 2,5.
Ja, die hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Beide haben lustigerweise ja ein Tor vorbereitet. Beim einen oder anderen Unschaltmoment kann man sie wahrscheinlich dann auch nicht ganz rausnehmen. Aber insgesamt wurde das Spiel jetzt eigentlich tatsächlich auch bei den 4 Gegentoren heute nicht oder gestern nicht in der Innenverteidigung verloren. Ja, dann kommen wir zu Matthias Zimmermann und das schicke ich vorweg. Mein bester Fortune geworden in diesem Spiel. Nicht nur, weil er eben dieses schöne 1-0 erzielt. Also echt toller Schuss. Er hat seit jetzt März, glaube ich, 3 Tore erzielt. Also Zimmermann richtig wieder zurückgekommen in dieser zweiten Saisonhälfte. Er ist auch sonst echt sehr umtriebig, ne? Bringt die übliche gute Aggression rein. Und so, dann, ich glaube, da mache ich es kurz und ich glaube, da wird mir dann niemand widersprechen. Bei ihm reicht es mir für die 2,5. Eben schon allein, weil das Tor wirklich sensationell gut geschossen war.
Ja, man sieht diese Entwicklung auch durchaus an unserem Noten, ja, unserer Notenvergabe. Ne? Also hat wirklich richtig auffällig gute Noten bekommen in den letzten Wochen.
Genau, also, und wenn man sieht, was da so um Weihnachten herum ging, ne, ja, da waren es häufig die 4er, 4,5 und sonst was. Ja, und dann kommen wir zu Shinta Appelkamp.
Dem würde ich heute eine 4 geben.
Danke.
Ja, kommen wir nun zu Gio Haag. Nein, also ich würde ihm tatsächlich die 4 geben, weil die offensiven Impulse, die er hätte geben können, waren nicht so deutlich, dass es mich jetzt besonders vom Hocker gerissen hätte. Und es gibt halt 2 Situationen, in denen er einfach zu egoistisch agiert, nämlich den Konter, den wir da 3-2 oder 3-1 laufen. Und du hast es auch angesprochen, diese Freistoßsituation ganz am Ende. Da hätte ich mir, also wenn er sich den nimmt, ja, kann man machen, dann muss er aber auch irgendwie deutlich besser kommen als dann so meterweit am langen Eck vorbei. Deswegen ist das für mich die 4 gewesen dieses Mal.
Ja, so doll war es nicht. Es war halt auch dann phasenweise wieder so eins dieser Spiele, wo er ein bisschen untergetaucht ist. Naja, wir werden ja noch ausführlicher über seine und die Saisons der anderen Spieler in der nächsten Folge dann sprechen. Ja, dann komme ich noch zu Giovanni Arc. Der hatte jetzt auch nicht so, sagen wir mal, den absolut dominantesten Tag, ne? War hier und da ein bisschen im Spielaufbau involviert, wobei wir das nicht so häufig gemacht haben, dass er sich zwischen die Innenverteidiger hat fallen lassen. Er ist natürlich unglücklich bei der Verursachung des Eckballs mit dabei und er fälscht auch noch den Schuss zum 2:0 unglücklich ins Tor ab, wird dann nach 65 Minuten auch rausgenommen. Ich hatte halt schon das Gefühl, dass gerade er halt nach 35 Minuten auch so ein bisschen die Kontrolle über dieses Spiel ein bisschen verloren hatte, da arge Probleme hatte. Okay. Ich war nicht so zufrieden mit ihm, deshalb gebe ich ihm heute die 4,5.
Oh, okay.
Ja, ja, oder?
Ja,
hast du jetzt also, die Momente?
Nee, ich. Die Entschuldigung, die Exkulpation wäre halt, dass er bei dem Einwurf natürlich arg in die Bredouille gebracht wird. Ist die Frage, ob man da besser reagieren kann, statt zur Ecke zu klären. Da kommt er ja auch so ins Rutschen, dass er ihn so gerade eben noch wegbekommt. Ja, und da wird er halt blöd angeschossen. Also das sieht halt unglücklich aus.
Es ist aber, ja nicht so, ja, wenn er ansonsten ein gutes Spiel gemacht hätte, dann hätte ich mir auch keine 4,5 gegeben. Ja. Aber das Spiel selbst war ja eben auch, also wenn die Szenen nicht gewesen wären, hätte ich ihm eine 4 gegeben. Und mit den Szenen, sage ich, ja, ist dann doch gut. Tendenz 4,5, weil er ja dann doch einfach die Schuhe mit drin hat bei den 2 Gegentoren. Und ich sag mal, die Auswechslung auf 65 Minuten, die kommt ja auch wahrscheinlich nicht zufällig vom Trainer. Ja, dann kommen wir zu Isak Johannesson.
Tja, mein lieber Isak. Insgesamt natürlich, wie so oft, der Motor des Spiels, ne, hat wieder, ich finde, es gibt immer eine Note für die erste Halbzeit, eine Note für die zweite Halbzeit. Die zweite Halbzeit war einfach im Gegensatz zur ersten Halbzeit insgesamt vom Team halt deutlich, deutlich schlechter.
Ja, aber er macht das Tor, ne, und das macht er gut.
Ja.
In der zweiten Halbzeit.
Das ist schon richtig. Aber so was Spielwitz und Ideenreichtum und Spiel nach vorne. Da haben wir auch in der ersten Halbzeit viel schöner kombiniert und schnellen, direkten Fußball gespielt. Das hat mir da sehr gut gefallen. Das hat in der zweiten Halbzeit ja insgesamt im Team nicht mehr so funktioniert, wie es sollte. Mit dem Tor bekommt er von mir die 3,5.
Das ist mir zu schlecht.
Zu wenig?
Guck mal, er hat in der ersten Halbzeit dieses dynamische Solo durchs Mittelfeld, wo er dann den Schlenzer anbringt, der ganz knapp übers Tor geht. Stimmt, er hat die Torchance, wo er den Kopfball nicht so richtig setzt. Aber nee, also dafür war ja, er und er macht drei. Halt komm, das Tor stark. Drei. Also, nee, das ist eine 3, würde ich jetzt auch sagen. So, jetzt schimpft deine Mama wieder. Weil ich dich notenmäßig überstimmt habe.
Ja.
Das muss ich an dieser Stelle dann jetzt zu deiner Peinlichkeit erzählen. Hallo Claudia.
Ich habe sie nicht darum gebeten, mich
das
zu verteidigen.
Das glaube ich, weil du auch genau wusstest, wozu das führt. Thorsten wird das früher oder später gegen mich verwenden. Als ich also auf einer sehr netten Familienveranstaltung letzte Woche bei dir war, sprach mich deine Mama an, dass ihr ja nicht gefiele, dass ich dich immer bei den Noten überstimmen würde. Und das tue ich ja gar nicht.
So sind Mamas aber. Eine gute Mama stellt sich vor ihre Jungen.
Genau. Ja, meine Mama hat mich noch nie vor dir verteidigt. Weil die wahrscheinlich weiß, nee, besser nicht. Das brauche ich nicht. Das braucht er nicht. Ja, also es tut mir leid, Claudia. Aber in diesem Fall habe ich mich durchgesetzt. Und ich finde vollkommen zu Recht.
Ja, man könnte natürlich auch sagen, dass der etwas klägliche Kopfball eine Abwertung von 0,5 bieten könnte. Dann wären wir bei der 3,5. Aber es ist in Ordnung.
Man muss sich auch erstmal da in die Position laufen. Ne?
Ja, der stand da noch.
Ja. Wer sich nämlich nicht übrigens in so viele Positionen gelaufen hat, das ist Danny Schmidt. Der wurde eingewechselt nach 66 Minuten und spielte dann so auf der rechten Seite. Und ich fand, da war er auf relativ verlorenen Posten. Da ist er nicht in die Partie reingekommen. Ich finde, es gab keinen ernsthaften Moment, den man sich so in Szene setzen konnte. Die Magdeburger haben das natürlich auch ordentlich verteidigt da, aber ich kann mich jetzt nicht an eine besondere Szene, in der Danny Schmidt seine Füße mit drin hatte, erinnern. Ich weiß nicht, ob du eine hattest. Falls ja, sag's mir, denn sonst gebe ich ihm eine 4,5.
Hui.
Jupp.
Lass mich kurz einmal den Film von meinem inneren Auge abspielen. Nein.
Leider? Nee. Ist nicht wirklich was bei rumgekommen. Er kam natürlich auch in der Phase, in der es nicht lief. Ne? Das ist dann manchmal in der Natur der Sache. Tja, und dann haben wir noch David Kownacki, lieber Andi. Was denkst du über ihn?
Da fällt mir zuallererst ein, wie er sich am eigenen Strafraum einen Ball geholt hat und den bis zum anderen Strafraum nach vorne getragen hat. Und das ist der David, den ich mag.
Die Fleißkärtchen hat er auf jeden Fall wieder gesammelt.
Genau. Der David, den ich nicht so mag, ist der David, der diese Kopfbälle vorbeisetzt.
Der machte gar nicht so häufig, aber in dem Fall
leider. Den hätte er schon besser machen können.
Hat noch die andere Szene, wo dann ja, war es Eugene, der international
gesuchte
Eckenverschulder, den Ball knapp neben das Tor legt?
Ja, mangels Effizienz. Auch da in der ersten Halbzeit gut mitgespielt und Anspielstation gewesen, aber auch dieser Signature-Move, die Kopfbälle so gut zu verlängern, ist auch nicht so viel passiert. Ich wäre auch wieder bei einer 3,5, so wie letzte Woche auch.
Ja, kann man wahrscheinlich geben. Irgendwie 3,5. Wenn man gemein ist, 4.
Ja, wenn man gemein ist, gibt man eine 4, aber ich gebe.
Aber ich kann ja nicht immer dich überstimmen. Ne?
Nein, und ich halte ihm auch zugute, dass er, obwohl es auch teilweise ein körperbetontes Spiel war,
er hat nicht so viel lamentiert.
Nicht viel auf dem Boden lag, nicht viel lamentiert hat. Ich glaube auch, weil Patrick Ittrich eine, da möchte ich schon mal vorgreifen, ziemlich gute Spielleitung hatte.
Ja, also der hat auf jeden Fall viel kommuniziert, der Patrick Ittrich. Das hat man gemerkt. Das ist ja auch eine seiner großen Stärken in der Schiedsrichtergilde. Bevor wir zu dem kommen, rede ich aber noch über Mairon van Brederode. Ich fand, der war ein bisschen unauffällig in dieser Partie. Der hatte in seiner ersten Halbzeit den Moment, wo er Johannesson mit einer Flanke einsetzt, hat sich aber nicht so häufig auf der linken Seite aus meiner Sicht in Szene setzen können. Hat natürlich dann auch in der zweiten Halbzeit deutlich weniger Bälle bekommen, als es noch in der ersten Halbzeit der Fall war. Es gab eben diese eine Kontersituation, wo er den Ball dann eben auch nicht bekommt von Appelkamp, wo man noch einmal eine Chance daraus hätte kreieren können. Ansonsten leitet er außer diesem einen Kopfball auch nichts ein oder hat eigene gefährliche Abschlüsse, an die ich mich erinnern kann. Das ist dann für einen Offensivspieler immer so ein bisschen wenig, weshalb ich ihm heute die 4 geben würde.
Die wäre auch in meinem Kopf gewesen.
Ja, Tja, und dann haben wir eine Gesamtnote von 3,6. Und das ist jetzt gar nicht so überraschend, aber das ist die schlechteste Note seit dem Auswärtsspiel der letzten Liedernagel in Kaiserslautern tatsächlich. Ja. Und ich glaube, das kommt dann auch so ein bisschen hin. In Nürnberg oder gegen Nürnberg gab es die 3,4. Da haben wir es ja gerade noch so gerettet. Und in Braunschweig die 3,3. Ja, aber jetzt ist es leider dann hinten raus nicht besser geworden. So, und dann wolltest du ja noch zu Patrick Ittrich etwas sagen.
Ja, ich fand, man merkt halt, dass dieser Mensch hauptsächlich die erste Liga pfeift. Fand ich eine wirklich souveräne Spielleitung. Ich habe mich eigentlich, ich kann mich nicht wissentlich über irgendetwas aufgeregt, was er gepfiffen hat. Ich fand, das war jetzt auch kein extrem schwer zu pfeifendes Spiel, würde ich behaupten. Aber man hat so diese Grundsouveränität, die er ausgestrahlt hat.
Es gab einen Abseitstreffer, den habe ich übrigens gar nicht im Spielfilm erwähnt, von Magdeburg in der zweiten Halbzeit, war aber auch korrekt abseits, gar nicht so sehr, aber er hat jetzt für diese Szenen auch nicht den VAR benötigt, ne? Das wurde halt hier und da mal kontrolliert. Bei Kastenmeiers Szene, ich fand jetzt auch, dass es kein so heftiger Schlag war, dass man da zwingend Elfmeter pfeifen muss. Das hat er eigentlich auch richtig gemacht. Und wie gesagt, viel
und ja, auch diese artig Fallerei da in und um den Strafraum und sowas.
Hat er also, aber auch nicht so viel gemacht. Nee,
genau,
also ich fand artig auch schon mal schlimmer
als ja, das in der Partie. Auch. Das ist auch richtig, ja. Also ich würde Patrick Ittrich nur 2,5 geben.
Ja, gehe ich mit. Das kann man so sagen. Und das habe ich auch dem Spiel gegeben, weil es zumindest in der zweiten Halbzeit doch eine sehr muntere Partie dann war, auch wenn natürlich jetzt nicht mit einem guten Ausgang für uns. Und zum letzten Mal in dieser Saison verlese ich dann nochmal die Spielnoten. Florian Kastenmeier am Tor hat von uns die 3 erhalten, die Viererkette von rechts nach links, Matthias Jürgen Zimmermann mit der 2,5, dann Tim Oberdorf mit der 3, Jamil Siebert mit der 3 und Nicolas Gavory mit der 3. Im Mittelfeld Giovanni Arc mit der 4,5 und Moritz Heyer mit der, 3,5. Dann Schinter Karel Appelkamp mit der 4, Isaac Bergmann Johannesson mit der 3 und Mayron van Brederode mit der 4. Vorne dann im Sturm David Kovnatski mit der 3,5. Die eingewechselten Valgir Lyndal Fredriksson erhielten von uns die 5 und die 4,5 im Falle von Danny Schmidt. Das war's.
Ja. Haben wir abgeliefert mal wieder, Thorsten. Ich bin stolz auf uns.
Ja, die Fortuna hat leider nicht abgeliefert. Und ja, wir müssen diese Saison noch ein bisschen bilanzieren und entsprechend, sag ich mal, das Paket etwas runder machen. Und das machen wir traditionell in unserer Abschlussfolge der Halbserie. Im Winter heißt es entweder Weihnachts- oder Wintergebrabbel und im Sommer entsprechend das Sommergebrabbel, in dem wir uns mindestens mal zu dritt, hoffentlich sogar noch mehr, zusammensetzen werden und dann noch mal genauer besprechen, was die Spieler diese Saison so getrieben haben, was die Fortuna insgesamt getrieben haben, was gut war, was schlecht war, die großen Momente und einen Ausblick, einen versuchten auf die Zukunft. Das wird tatsächlich auch die letzte Saisonfolge dann für uns sein, bevor wir in die Sommerpause gehen, genau wie die Mannschaft. Wann kommt die? Vermutlich erst übernächste Woche, so wie es aktuell aussieht, da ich aktuell tatsächlich beruflich etwas eingebunden bin und das nächstes Wochenende auch terminlich mit den Leuten, die wir zusammenbekommen wollen, vermutlich nicht klappt. Müsst ihr euch also ein bisschen gedulden. Es gibt ja eine Menge andere alte Folgen, die ihr bis dahin hören könnt. Aber ich sage jetzt mal, spätestens Ende des Monats hört ihr dann noch unsere Abschlussfolge für diese Saison. Andi, in diesem Sinne darf ich dir wie immer das Tschüss anbieten.
Ja, und ich möchte gerne, um in unserer TKKG-Art zu bleiben, möchte ich gerne, so wie Klößchen in jeder Folge es am Ende tut, sagen, ja, also habe ich alles ganz alleine gemacht hier. Ohne mich hätte es diesen Podcast nicht gegeben. Es war toll, wie ich dieses Jahr hier gemeistert habe. Vielen Dank.
Wunderbar. Du hast heute alle Rollen durch, ne?
Ja.
Tarzan, Tim, Karl, der Computer, Klößchen, Wann, Gabi.
Andi die Pfote,
stimmt.
Ja, in der Titelmelodie. Ja.
Tja, in diesem Sinne, machtet gut und dann bis bald.
Macht's gut, tschüss.
TKKG, woo! TKKG, woo!
Thorsten kriegt eine...
Das ist natürlich dann scheiße, wenn das passiert. Ja, ja, ja. Das passiert natürlich dann, wenn man das alleine macht. Okay, nochmal. Wir haben ja Zeit.